Sabbenhausen. Hier ist Checkout,
der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Danke.
Vielen Dank.
Ja, Kevin.
Erste Challenge schon überstanden, nicht über die Kabel gefallen, ne?
Das stimmt, sind schon heile auf die Bühne gekommen und ja, ich sag mal, 19 Uhr war angesetzt, 19.10 Uhr startet die Premier League in Berlin. Das hätten wir sogar auch fast geschafft, die Vorrede war lang, aber man hat ja bei diesem imposanten Event hier in Sabbenhausen auch wirklich den ein oder anderen Sponsor, dem es zu danken gilt. Aber nichtsdestotrotz, ja, knapp 7:15 sind wir hier auf der Bühne und es geht los.
Ja, parallel zu Johnny Clayton und Josh Rock, also ihr habt euch dafür entschieden, uns zu lauschen, deswegen erstmal großes Dankeschön dafür. Kurios, ja, im letzten Jahr. Es war ja nicht das gleiche Datum, es war, glaube ich, erst im April hier, also irgendwie 1-2 Wochen später. Und da hat sich die PDC aber auch entschieden, wieder parallel zum Samsener Storchencup die Premier League in Berlin stattfinden zu lassen. Also auch da war der Live-Podcast parallel zu Berlin. Aber ja, das tut natürlich uns keinen Abbruch und hat den großen Vorteil, dass ich wieder mit frischen Eindrücken vom Media Day der PDC gestern hier jetzt nach Sabbenhausen gekommen bin und dementsprechend können wir da ganz aktuell drüber sprechen.
Das werden wir auch gleich machen. Damit starten wir in diesen ersten Block rein. Dieser Podcast-Abend ist aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt jetzt einen ersten Teil, a 45 Minuten. Da sprechen wir über die Premier League-Spieler, sprechen über Ergebnisse, sprechen über die Jahre bislang, welche Spieler gibt es zu beachten, aber auch interessante Aussagen, die gestern getroffen wurden. Kevin hat mir noch nicht alles erzählt. Ich weiß noch nicht so viel von den Aussagen, aber er hat gesagt, es war interessant und ich kenne ein, zwei Stories und Die sind wirklich wild, würde ich mal sagen. Und dann gibt es eine 15-minütige Pause und dann folgt der zweite Teil hier im Podcast. Und in dem zweiten Teil, da geht es dann insbesondere um die Auslosung der nächsten beiden Tage. Ich glaube, viele Leute hier im Raum warten darauf. Viele Spieler sind auch vor Ort, die mit dabei sind. Aber bevor wir jetzt reinstarten mit dem ersten Teil, Kevin, willst du uns vielleicht erstmal noch, wie im letzten Jahr, auch so ein bisschen mit reinnehmen? Wer sind wir? Was machen wir? Vielleicht weiß es nicht jeder hier im Raum. Vielleicht weiß das nicht jeder, weil er nicht letztes Jahr hier mit dabei war. Und du machst das ganze Jahr wirklich jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit.
Ja, Ende 2018 angefangen, also pünktlich zur WM 2019. Und dann bist du dazugekommen vor ein paar Jahren, vor über zwei Jahren?
Etwas über zwei Jahren,
ja. Genau. Und seitdem haben wir das Ganze auch nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Also deswegen, da gebührt dir auch ein großer Respekt und ein großes Dankeschön. Und in dieser gemeinsamen Kombination haben wir jetzt mittlerweile auch schon 200 Folgen aufgenommen, würde ich sagen.
Weit mehr
als 200, sagt der Statistiker unter uns beiden. Also insgesamt gibt es diesen Podcast jetzt schon 700 Folgen lang seit fast 8 Jahren. Und jetzt ist die zweite Live-Ausgabe des Podcasts, also eine ganz besondere. Freuen wir uns sehr drauf und werden dann auch gleich direkt reinstarten, oder?
Werden wir machen. Wir sind der Dartsline.de Podcast. Das ist unser Namensgeber und Sponsor im Podcast. Wird auch nochmal eine Rolle spielen im Laufe des Abends, denn auch für euch hier vor Ort wird es von unserem Sponsor was zu gewinnen geben. Dazu aber dann im zweiten Teil etwas mehr. Und Lasse hat es auch schon angekündigt. Wir kommen quasi aus dem Hause Sport 1. Also sind dort ein Podcast mit aus dem Hause Sport 1, werden von Sport 1 damit unterstützt. Und damit würde ich sagen, genug der Vorrede. Wir gehen rein, wir sprechen über die Premier League, insbesondere über den Media Day. Kevin, wie kann man sich das vorstellen? Wie lief das Ganze ab, so gestern, wenn du mit den ganzen Topstars da an einem Tisch saßt?
Es ist weniger pompös, als man sich so etwas vielleicht vorstellen mag. Es war so, dass bis Dienstag überhaupt nicht feststand, gibt es jetzt einen Media Day oder gibt es keinen? Verschiedene Medienvertreter mich eingeschlossen haben dann mehrfach nachgefragt und irgendwann sagte man uns, ja, kommt morgen um 15 Uhr einfach vorbei zur Uber Arena und dann könnt ihr mit den Spielern sprechen. In den Jahren zuvor war es immer so, dass man 2-3 Wünsche abgeben konnte. Hier, ich möchte jetzt mit Littler und Van Gerven sprechen und dann hat man vielleicht einen bekommen und vielleicht noch 2 andere, die man sich aber gar nicht gewünscht hat. Jetzt lief das Ganze vom Ablauf deutlich besser ab, weil wir haben uns alle in einen Raum gesetzt, alle Medienvertreter, und dann kamen nach und nach die Spieler rein, alle 7. Rian van Veen war zwar gestern auch schon in Berlin, aber hat den Tag noch im Hotel verbracht, was auch verständlich ist, weil er ja letzte Woche erst seine Nierensteine entfernt bekommen hat und dementsprechend da jetzt noch ein bisschen sich ausruhen konnte. Also 7 der 8 waren dann da und wurden dann ja, immer nach und nach zugeführt und dann konnten wir mit denen maximal 15, 20 Minuten jeweils sprechen.
Und von den ganzen Topstars, mit denen du gesprochen hast, was würdest du sagen, wer war so der interessanteste Spieler, um mit ihm zu sprechen und warum?
Ich fand Stephen Bunting interessant, weil er natürlich eine Persönlichkeit ist, super beliebter Spieler gewesen, kann man sagen, weil er natürlich jetzt auch deutlich mehr Kritik hat einstecken müssen als Spieler, der sich jetzt ja auch in Göttingen hier, also gar nicht so weit weg bei dem European Tour Event vor knapp zwei Wochen, nach seiner Niederlage dort sehr, sehr negativ über die Zuschauer geäußert hat. Dort gab es 3, 4 Leute, die gepfiffen haben und sowas wollen wir natürlich da nicht erleben und dafür steht auch der Dartsport nicht und trotzdem ja hat das Ganze sehr, sehr große Wellen geschlagen und dann muss man natürlich noch mit einbeziehen, dass Stephen Bunting sich selbst zum People's Champion gemacht hat nach der oder während der letzten Weltmeisterschaft und auch das kam nicht bei jedem so gut an, mich eingeschlossen. Also wir sind da auch, ich sag mal, wohltemperiert kritisch und dementsprechend war natürlich Stephen Bunting ein spannender Gesprächspartner, aber Michael van Gerven ist natürlich auch immer eine ganz besondere Type, der halt mehr vom Stapel lässt und besondere Aussagen trifft als ein Luke Littler, der, das muss man schon sagen, das Ganze eher so angeht wie so ein medienprofessioneller Fußballspieler oder so. Also da kriegt man dann gar nicht mehr so viel raus. Es sind dann immer sehr, sehr glatt geschliffene Aussagen.
Wir sprechen jetzt gleich noch ein bisschen mehr über die Spieler und dann auch über die ein oder andere Aussage, die getroffen wurde. Aber du hast jetzt gerade Van Gerven schon angesprochen, der wirklich ein bisschen was vom Laster hat fallen lassen. Willst du uns da vielleicht mit reinnehmen, bevor die Schlagzeile morgen sowieso in der Bild steht?
Ja, ich bin gespannt, wann die Kollegen die Schlagzeile bringen. Also manchmal warten sie halt auch noch mit solchen Geschichten, damit sie nicht von den sportlichen Ereignissen überrollt werden. Und mit Sport hat die Aussage definitiv nichts zu tun. Ich habe Michael van Gerven gefragt, ob er denn in Anbetracht seiner doch schwierigen Situation, er gewinnt nicht mehr so viele Turniere wie in der Vergangenheit und er droht ja auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft, mit Blick auf das nächste Jahr immer weiter abzurutschen, wenn er jetzt kein großes Preisgeld mehr einfährt, habe ich ihn gefragt, ob er denn häufig jetzt so nach der Rangliste schaut, nach dem Ranking. Und es gibt ja eine Seite in der Welt des Darts, für Darts-Nerds vielleicht interessant, dartsrankings.com. Es ist keine Seite der PDC, also es ist keine offizielle Seite, sondern dahinter steckt ein Niederländer, eine Privatperson, der das Ganze aber ja so haarklein alles aufdröselt und wirklich eine 0% Fehlerquote hat, muss man sagen, sodass auch die Profis dort reinschauen auf diese Website. Ich habe ihn dann konkret gefragt, ja, guckst du da aktuell ein bisschen häufiger nach? Und Michael van Gerven meinte, nee, ehrlich gesagt, guckte dann zu dem PDC-Medienchef, der neben ihm saß und das Ganze so ein bisschen überwachte, dass wir da jetzt nicht die ganz fiesen Fragen stellen und meinte, ja, das kann ich nicht sagen, oder? Ach komm, ich sag's dir. Ja, dann überlegt er nochmal so 5 Sekunden und dann haut er raus. Ich guck da jetzt aktuell nicht viel rein, weil ich gucke eigentlich nur Pornos aktuell. Und wir haben mit uns gerungen, wie sehr will man das jetzt hier so eine Story aufblasen, aber ich glaube, ihr habt da jetzt ein offenes Ohr für und wisst jetzt zumindest, wie Michael van Gerven so drauf ist. Also das ist wirklich ja ein ganz besonderer Kerl. Dafür schätze ich ihn aber auch, muss ich sagen.
Ja, absoluter Pfundskerl. Nimmt sich da Sachen raus zu sagen, Einblicke zu geben, Details zu offenbaren.
Wir konnten auch 30 Sekunden lang gar nicht mehr weitermachen in diesem Raum. Also wir mussten erstmal pausieren, weil sich jeder wieder einkriegen musste erst.
Auch Details, nach denen ja gar keiner gefragt hat. Er hätte auch einfach sagen können, nee, ich schaue nicht auf die Rankings, aber gut, das ist halt Michael van Gerven, der dann vielleicht hier und da tief blicken lässt.
Deswegen, also wenn jetzt die Bild oder die Welt titelt, die Kollegen waren nämlich mit im Raum in ein paar Tagen oder so, wenn da irgendwie ein bisschen saure Gurkenzeit ist, medial, sporttechnisch, Darts-Superstar, Doppelpunkt, gucke nicht auf die Rangliste, sondern schaue Pornos, dann wisst ihr, ja, wo diese Aussage gefallen ist.
Lass uns dann jetzt vielleicht ein bisschen sportlicher werden. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo auch Anwurf in Berlin sein sollte, wo es startet. Und bevor schon zu viel vom Premier League Spieltag in Berlin weggenommen sein wird und man schon weiß, vielleicht ist der erste Spieler ja sogar gar schon raus, sprechen wir kurz über den Abend. Wir beide haben in unserer letzten regulären Podcast-Folge, die ist am Montag erschienen, schon unsere Tipps abgegeben. Wer gewinnt diesen Abend? Du hast gesagt, Luke Humphries. Man muss sagen, die European Tour zuletzt gibt dir dabei natürlich auch gut Rückenwind. Ich habe gesagt, es ist Zeit für Gervin Price. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle euch im Publikum mit einbinden. Das werden wir immer wieder im Laufe des Abends machen zu diversen Themen. Jetzt erstmals hier zu der Premier League. Ihr dürft alle gerne einmal euer Handy zücken und hier auf der Leinwand erscheint jetzt gleich ein QR-Code. Den könnt ihr abscannen. Das ist für Mentimeter ein Tool, welches wir benutzen werden, eine Möglichkeit für euch Teil des Abends zu sein, immer wieder zu diversen Themen eure Meinung auch mit abzugeben und uns quasi so hier mit im Podcast zu unterstützen, dass das auch ein Zusammenspiel ist. Scannt den QR-Code und wenn den jeder gescannt habt, dann gehen wir jetzt auch gleich zu der ersten Frage über und da könnt ihr dann abstimmen, unter den 8 Spielern auswählen, die an diesem Premier League-Abend mit dabei sind. Wer gewinnt heute Abend den Premier League-Spieltag in Berlin?
Luke Humphrey ist ja übrigens einer von nur 3 Spielern, die noch keinen Tagessieg haben erringen können. Also es ist ja eine Premier League, die jetzt gerade zu Beginn gar nicht dominiert von Luke Littler. 2 der letzten 3 Abende hat dann Littler gewonnen, aber am Anfang hatte er ja noch deutlich mehr Probleme.
Dann würde ich sagen, blenden wir jetzt die Frage einmal ein und dann kriegt jeder die Möglichkeit, auf seinem Handy abzustimmen. Ihr müsst einfach nur den jeweiligen Spieler auswählen und dann auf Abschicken klicken. Keine Sorge, wer den QR-Code verpasst hat, der kommt bei den nächsten Fragen auch immer mal wieder mit eingeblendet. Wie gesagt, lasst das Handy vor euch liegen. Ihr könnt über den gesamten Abend Teil dieses Podcasts werden. Und wir sehen schon eine kleine Tendenz, Luke Littler vorne und dann aber auch beispielsweise ein Stephen Bunting eng hinterher.
Ja, und Stephen Bunting ist ja letztes Jahr in die Premier League unfassbar schlecht gestartet, hatte 0 Punkte. Dann kam der Spieltag in Berlin und er hat dann den Tagessieg errungen. Und ich habe auch Josh Rock gestern darauf angesprochen, weil dieses Jahr ist ja Josh Rock das große Sorgenkind der Premier League bei seinem Debüt. Bislang noch kein einziges Spiel gewonnen. 9 Data geworfen in Belfast, das ist natürlich großartig. Aber ansonsten läuft's nicht. Und er meinte, ja, vielleicht hat er ja so den Bunting-Berlin-Effekt, dass er dann hier plötzlich nicht nur das erste Spiel gewinnt, sondern direkt den ganzen Abend.
Ja, die meisten Leute stehen hier aber nicht hinter Josh Rock, tippen nicht auf ihn. Also Littler mit 1/4 der Stimmen mit 25% hier der Spitzenreiter. Lass uns auch über Littler gerne einmal ganz kurz sprechen, über sein Jahr bislang, was er in 2026 so gezeigt hat. Also wir schauen da natürlich in allererster Linie auf das WM-Finale, welches er gewinnt. Littlers 2. Titel mit 7:1 gewinnt er am Ende gegen Gian van Veen. Und das muss man auch sagen, wenn man jetzt, also die WM hat viele Geschichten geschrieben. Die WM war in vielerlei Hinsicht interessant, gerade mit der Erweiterung, mit Justin Hood und allen möglichen Stories, die geschrieben wurden. Ryan Searle, Gary Anderson, Gian van Veen und so weiter und so fort. Aber nur auf den Turniersiegerweg bezogen, auf Luke Littler, war es wirklich eine langweilige Weltmeisterschaft.
Ja, ich würde sagen, die WM war dann so ein bisschen auserzählt, als das neue Jahr begann. Also ab dem Viertelfinale wusste man eigentlich, nachdem Littler dieses schwierige Spiel gegen Cross überstanden hatte, der Titel geht nur über ihn. Und das ist ja auch aktuell so ein bisschen das Problem, dass wir wieder in so einer Dominanz-Ära vielleicht sogar schon drin sind, zumindest mal da gerade dabei sind, da reinzuschreiten, nachdem Taylor natürlich den Sport dominiert und groß gemacht hat. Und dann hatten wir die großen Van Gerven-Jahre, haben wir jetzt die Littler-Ära.
Und da schließt unsere nächste Frage mit an, bei der ihr auch wieder abstimmen könnt. Wie viele Weltmeistertitel wird Luke Littler am Ende seiner Karriere gewonnen haben? Bleibt es vielleicht bei den 2, die er jetzt hat? Werden es mehr sein? Werden es mehr als 11 sein? Also die Spanne ist weit. Wird er vielleicht sogar auf den Spuren von Phil Taylor wandeln können? Ich bin gespannt, wie das Stimmungsbild aussehen wird hier im Saal, was abgestimmt wird.
Was würdest du sagen, Micha? Wo würdest du dich einsortieren?
Ich bin am Ende bei 7. Ich glaube, er wird relativ zeitnah noch weitere holen. Aber dann wird irgendwann auch so eine Zeit kommen, wo er nicht mehr alles gewinnt, entweder weil er etwas nachlässt oder vielleicht kommt noch jemand nach, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann wird er vielleicht später nochmal 1-2 gewinnen, aber ich sehe ihn jetzt definitiv nicht mit 11 oder mehr Titeln.
Sehe ich auch nicht, zumal Luke Littler wird jetzt auch nicht ewig spielen, muss er auch gar nicht, ne? Also man darf es nicht vergessen, Phil Taylor hat ja auch sicherlich deshalb gespielt, weil das Geld irgendwann so gut geschmeckt hat, er es aber dann natürlich auch brauchte, um irgendwie diesen Standard, diesen Lebensstandard weiterzufahren. Also Luke Littler könnte jetzt sagen, nach Berlin höre ich auf und ich nehme keinen Dart mehr in die Hand. Also dementsprechend, das ist ja jetzt ein ganz anderes Level. Und man muss auch erwähnen, also bei einer WM in der frühen Runde vielleicht wirklich mal gegen einen überraschend stark aufspielenden Gegner früh auszuscheiden. Das ist auch schon den Besten passiert und das wird Littler auch irgendwann ereilen in den nächsten 2, 3, 4 Jahren sicherlich.
Wären ein, zwei Dinge anders gelaufen, hätte er auch sogar schon gegen Labanauskas rausgehen können, weil der hat nämlich auch wirklich gar nicht verkehrt gespielt, aber so ist es nicht gekommen und das Jahr von Luke Littler, das ging heiter, weiter und dann siegte er beim Masters, er siegte bei den UK Open, jetzt in der Premier League, es war ein schwacher Start, aber er steht mittlerweile auf Platz 2, hat 2 der letzten 3 Spieltage gewonnen, also es geht jetzt wieder einfach wirklich, wirklich gut weiter bei Littler.
Sprechen wir mal über seine größten Konkurrenten. Luke Humphreys hat mir gegenüber gestern gesagt, also er fühlt es schon so, dass er derjenige ist, der Littler auf Strecke am ehesten gefährlich werden kann. Ich fand die Aussage auch ziemlich mutig, weil also die Statistiken sind natürlich von allen Spielern schlecht gegen Littler. Aber Humphreys hat konkret gesagt, und er wirkt auch ein bisschen genervt davon, dass man häufig geneigt ist zu sagen, ja, Humphreys ist es jetzt nicht gegen Littler, der ihn am ehesten gefährden kann, sondern eher ein Gervin Price. Und er wusste ziemlich genau die Statistik von Gervin Price. Die letzten Spiele waren ja da auch dann verloren gegangen auf Seiten des Icemans gegen Luke Littler. Und dementsprechend, ja, der will da auch schon so einen Flock einrammen, dass er zwar nicht die Nummer 1 ist, aber schon die klare Nummer 2. Also das ist bei Luke Humphreys auch schon im Kopf aktuell.
Aber würdest du sagen, dass er es ist?
Nee, sehe ich nicht, weil...
Ist es Price?
Ich sehe zumindest den Punkt bei Humphreys, dass er natürlich ein Argument dafür finden kann, er ist neben Littler der erfolgreichste Spieler einfach in dieser Littler-Ära noch, der zweiterfolgreichste, aber in den einzelnen Spielen fühle ich es bei Humphreys irgendwie nicht. Also gerade wenn die Distanzen länger sind, ist ja Littler eh fast nicht bezwingbar, außer von Humphreys damals bei Littlers ersten WM-Finale, aber ich sehe es nicht so richtig. Ich glaube, Littler musst du eher gerade auf den kurzen Distanzen kriegen und dann kann das auch mal ein Sonnefeld schaffen. Ich würde mich freuen, Wessel Naiman mal in Topform gegen Littler zu sehen.
Wessel Naiman, man könnte auch Van Veen nochmal in den Raum werfen. Also es wird sicherlich nicht jede Partie von den beiden ablaufen wie das WM-Finale und wird so eindeutig werden. Ist Michael van Gerwen für dich ein echter Contender für Luke Littler?
In einzelnen Spielen sicher schon und Michael van Gerwen wurde natürlich auch auf Littler angesprochen und auch er ist so latent genervt, aber er meinte auch, ja, er versteht schon, dass es kein Interview auch mit ihm persönlich gibt, das ohne den Namen Littler auskommt, ne, weil wir sind einfach jetzt in so einer gewissen anderen Ära und Michael van Gerwen hat ja schon das Problem, oder was heißt das Problem, er muss sich gerade so ein bisschen umstellen, ne, also er ist nicht mehr der Dauerdominator der Szene und ich glaube trotzdem, dass er auch ähnlich wie Price jemand ist, der bei Littler ein bisschen was auslöst.
Er kann ein bisschen was auslösen, er kann ein bisschen über die Emotion kommen, er kann verschiedene Elemente bespielen, die ein Luke Humphreys vielleicht eher etwas seltener bespielt. Aber wenn man auf Van Gerwen und seine Karriere schaut, dann muss man so viele positive Dinge anführen. Und es gibt sicherlich auch Argumente dafür, dass Michael van Gerwen der größte Spieler aller Zeiten ist, der vielleicht beste Spieler in seinem Peak. Da kann man sicherlich Argumente finden, aber man muss auch sagen, bei dem, wie Van Gerwens Karriere verlaufen ist, was er für Wahnsinnsjahre hatte und was er auch über Jahre der Konkurrenz voraus war, hat Michael van Gerwen vor allem eines und das sind zu wenige Weltmeistertitel.
Nämlich nur 3 und da schließt sich jetzt auch die nächste Frage an. Wird Michael van Gerwen denn überhaupt noch mal Weltmeister? Also kommt da irgendwann der 4. WM-Titel? Vielleicht auch noch mehr. Vielleicht gibt's ja noch mal einen kleinen Lauf. Aber aktuell, ja, muss er da doch schon wieder recht lange drauf warten. Und es wird nicht einfacher in dem Zeitalter der beiden Lukes.
Ich bin gespannt auf das Stimmungsbild. Ich meine, van Gerwen wird noch ein paar Jahre haben, wenn er denn möchte. Aber konkurrenztechnisch wird es nicht unbedingt einfacher werden für ihn. Und so sieht auch das Stimmungsbild aus, welches wir hier sehen. Etwas über 2/3 aller Leute sagen, nein, Michael van Gerwen wird nicht noch einmal Weltmeister werden. Und es bleibt bei den 3 Titeln. Und da müsste man sagen, bei aller Greatness, bei all dem, was Michael van Gerwen in seiner Karriere erreicht hat, wären 3 Weltmeistertitel gut, aber schon definitiv zu wenig.
Und das weiß er ja auch selbst und da rennt er jetzt so ein bisschen hinterher. Aber ich würde sogar mich trauen zu sagen, ja, er macht's nochmal. Also Michael van Gerwen würde ich schon noch zutrauen, dass da jetzt so die perfekte WM bei herkommt. Weil man darf nicht vergessen, Michael van Gerwen ist eines, er ist wirklich sehr konstant bei der WM. Er spielt dort meistens besser, als seine eigentliche Form ist. Und anders als die Prices, die Cross dieser Welt, die Michael Smith dieser Welt, er scheidet halt nicht früh aus. Ne? Also so die richtigen Stinkerspiele waren da eigentlich selten dabei.
Und wird erst zeitnah oder dauert's noch und irgendwann kommt er aus dem Nichts?
Ich würde schon sagen, in den nächsten 3 Jahren einmal Michael van Gerwen Weltmeister. Das ist jetzt einfach meine Bold Prediction, wie die jungen Leute heutzutage saßen. Oder? Ja, also sagt man das so? Du bist 8 Jahre jünger als ich.
Kannst auch einfach steile These sagen.
Ja, okay,
oder
dann sag ich steile
Outside
These.
Shot.
Gut, ja, machen wir weiter mit einem Namen, der jetzt auch schon gefallen ist, der Iceman, Gervin Price. Und mit ihm war es auch interessant, denn ich habe erfahren, dass Gervin Price wirklich ein unfassbar guter Snookerspieler ist.
Er macht doch auch immer mal wieder so Instagram-Livestreams, wo er dann da irgendwo
am Spielen ist. Also das hat mich schon aus den Socken gehauen. Zu seiner besten Zeit, ist schon lange her, hat er mal einen 108er Break gespielt. Das ist wirklich Wahnsinn.
Kannst du es in Dartsprache übersetzen, wenn man gar keine Ahnung von Snooker hat?
Also ich würde sagen, 108er Break sind 6 Perfekte auf jeden Fall.
Okay.
In einem Leck. Also das machst du nicht mal eben so. Und Gervin Price, ansonsten war er auch sehr, sehr gut gelaunt, spielt übrigens heute auch wieder in einem deutschlandfarbenen Trikot. Das hat er ja auch irgendwie so als der erste Spieler gemacht, der dann immer so die passenden Trikotfarben zu den Austragungsorten dann wirklich mitbringt.
Was sagen wir zum Jahr von Gervin Price bislang? Ich meine, die WM war definitiv enttäuschend. Runde 2, Auftakt 0-3 gegen Wesley Plaisir. Dann aber beim Masters ein Halbfinale, bei den UK Open ein Halbfinale, jetzt Platz 3 in der Premier League. Hü oder hot?
Eher hü. Es fehlt natürlich der letzte Schritt. Und das war auch Thema und das weiß er auch selbst und sagt da, er fühlt... Es fehlt wirklich nicht viel, ne? Und man hat's ja gesehen bei Masters gegen Luke Littler in diesem famosen Spiel, wenn er ihn da rausnimmt, ne, dann ist der Weg wahrscheinlich frei. Und das fehlt natürlich Gervin Price auch gerade, um wirklich nachhaltig so den Schritt wieder ganz nach vorne zu schaffen. So Top 4, das muss irgendwie das Ziel sein von ihm, würde ich sagen.
Aber es ist auch so ein bisschen die Frage, wie Gervin Price es schafft, Luke Littler, die absoluten Topspieler, immer wieder zu ärgern. Und wenn man sich seine beste Zeit anschaut, als er Titel gewonnen hat, als er große Titel gewonnen hat, dann fällt einem im Vergleich zu jetzt vor allem eines auf. Gervin Price ist wesentlich zurückhaltender. Er nutzt seine Emotionen, seine Körpersprache, sein sehr lautstarkes Organ, etwas weniger, wirklich nur vereinzelt und nicht mehr ganz so brachial. Er macht sich nicht mehr so groß auf der Bühne. Und da ist, ich meine, wir haben das im Podcast neulich auch schon mal diskutiert, aber jetzt die Frage auch hier in die Runde für euch zum Abstimmen. Ist Gervin Price aktuell zu brav auf der großen Bühne? Also müsste er wieder etwas bissiger werden oder ist das schon okay, wie er das aktuell so macht? Und ich sag mal, über seine Konstanz wird die Zeit ihm recht geben und er wird auch so große Titel gewinnen.
Gervin Price übrigens sehr froh, dass er nicht mehr ausgebuht wird. Also da hat er sofort ein Lächeln auf dem Gesicht und sagte, ja, endlich ist das vorbei. Und so ein bisschen merkt man ihm's auch an, aber in der Phase, wo sich das Ganze so verselbstständigt hat, konnte man ja auch zu dem Entschluss kommen, ja, vielleicht legt das auch bewusst drauf an, aber ist nicht der Fall. Also er ist wirklich sehr froh, dass er jetzt nicht mehr ausgebuht wird. Und so ein bisschen waren wir uns einig, aktuell mag ihn eigentlich eher jeder wieder, ne? Also es ist jetzt nicht mehr der Gervin Price, der aneckt mit seiner Art und Weise. Und dieses Kua kommt ja trotzdem noch relativ häufig.
Vielleicht mag er es auch ganz gerne, jetzt nicht mehr so anzuecken, aber vielleicht gewinnt ihm das halt auch weniger Titel, muss man ehrlicherweise auch sagen.
Es gewinnt ihm vielleicht dann weniger Titel in den Anderson-artigen Spielen wie damals beim Grand Slam, ja, als es den großen Eklat gab. Aber er sorgt natürlich dafür, dass er aktuell wirklich komplett auf Schiene ist und immer ein sehr, sehr solides Grundniveau an den Tag legt. Also die Konstanz ist da, die Titel noch nicht.
Die meisten Leute hier in der Halle sagen auch, nein, er ist nicht zu brav auf der großen Bühne. Also er sollte quasi einfach so weitermachen. Wir machen jetzt weiter mit Gian van Veen, dem jungen Niederländer. WM-Finale gespielt, ein Halbfinale beim Masters. Jetzt, ich sag mal, ein bisschen zurückgeworfen, auch in der Premier League in allem durch seine Nierensteine, durch seine Erkrankung. Ist jetzt aber wieder zurück an Bord, auch in Berlin. Was sagst du zu Gian van Veen?
Ich glaube, gerade ist er in so einer leichten Delle. Also ein Tief ist das noch nicht, aber ich würde sagen, in so einer jungen Karriere, in so einer Karriere, die trotzdem so steil nach oben gelaufen ist, ist auch klar, dass du dann mal einen Rücksetzer hast. Und dementsprechend kein Grund zur Sorge. Gian van Veen als Nummer 1 der Niederländer wird mit Michael van Gerven den World Cup bestreiten. Michael van Gerven hat das auch nochmal ganz klar gemacht. Er wird den definitiv spielen, wird ansonsten...
Wenn er dafür Zeit findet.
Ja, aber er hat gesagt, also er wird World Series Events auslassen, wird sich dann mal ein bisschen Zeit für sich nehmen, aber World Cup wird er spielen mit Rian van Veen und ich glaube, daran schließt jetzt auch unsere nächste Frage an.
Ja. Nächste Frage, ist Rian van Veen aktuell der beste niederländische Spieler? Gerne einmal in die Tasten hauen, ist er es? Oder ist aktuell ein Michael van Gerven, ein Dirk van Dijvenbode, ein Danny Noppert, ein Nils Sonnefeld, ein Wessel Nijman besser? Oder ist es ein Rian van Veen? Rian van Veen ist jemand, der immer so ein bisschen unscheinbar wirkt, jemand, der wirklich ein sehr, sehr feiner Kerl ist. Also es gibt kaum Leute in der Dartszene, die so umgänglich sind, die so fein erzogen sind wie Rian van Veen.
Unfassbar belesen.
Und hat wirklich was auf dem Kasten. Rian van Veen, ja. Einer der wenigen Dartspieler, der studiert hat, hat in den Niederlanden Luft- und Raumfahrttechnologie
und studiert. Sogar
das macht auch nicht einfach so.
Ja. Und sogar abgeschlossen. Also Rian van Veen, wirklich ein besonderer Typ. Ich wollte ihn auch fragen, wie es ihm gefallen hat im Borussia-Park bei Borussia Mönchengladbach. War er eingeladen vor ein paar Wochen in der Loge. Und das wäre mir persönlich aus Gründen ein Anliegen gewesen, ihn das zu fragen. Aber leider, gestern hat er noch ein bisschen Zeit im Hotel, wie gesagt, und wird aber heute, soweit wir wissen, dann auch am Start sein.
Ganz klare Tendenz in der Umfrage. Rian van Veen ist aktuell der beste niederländische Spieler. Zwei Spieler haben wir jetzt hier gerade noch auf der Agenda, über die wir jetzt einmal sprechen werden. Stephen Bunting und Johnny Clayton. Lass uns mit Stephen Bunting anfangen. Du hast mit ihm schon gesprochen und du hast auch schon ein bisschen was durchblicken lassen. Was hat Stephen Bunting ganz konkret jetzt auch nochmal gesagt zu dieser ganzen Thematik? Ich bin der People's Champion, jetzt werde ich ausgepfiffen und so weiter und so fort.
Im Prinzip hat er es sich relativ einfach gemacht und wer seine Instagram-Story gestern gesehen haben sollte, also er ist schon wieder fein mit den deutschen Fans, beziehungsweise sind jetzt die Fans oder ist die Halle in Berlin wieder eine der schönsten und er hat nur positive Erinnerungen, was jetzt auch sportlich kein Wunder ist, letztes Jahr da gewonnen. Also ich werde immer noch nicht so richtig warm damit, dass man mit ihm kaum unterscheiden kann zwischen Kritik und Hate. Also er geht sofort natürlich immer in die ganz krassen Berichte rein von seinen Social-Media-Aktivitäten, dass er dann da Morddrohungen bekommt und so. Das ist natürlich komplett zu verurteilen. Es ist dann manchmal schwer, mit ihm dann aber so einen Mittelweg zu finden. Und er verteufelt halt mittlerweile eigentlich alles, was ihn nicht huldigt in Social Media. Gleichzeitig macht ihm das nach eigener Aussage immer noch total viel Spaß. Und am Ende habe ich ihn auch gefragt, wie ist das eigentlich, Dart-Profi oder Social Media? Er würde dann, wenn er auf eins verzichten müsste, dann doch auf Social Media verzichten, weiß aber auch, das ist natürlich klar, ohne seine Darts würde sein Social Media auch nicht so gut laufen. Aber es ist für ihn wirklich ein mega Standbein geworden. Und was ich letztlich auch noch spannend fand, ich habe ihn auch konkret gefragt, nachdem er ja sich da als People's Champion ausgerufen hat und zuletzt die deutschen Fans so kritisiert hat, warum hat er das nicht gemacht, nachdem er die Fans auf seiner Seite hatte im Spiel gegen Sebastian Bjorecki bei der WM und da meint er nur lapidar, ja, ich habe es halt anders empfunden. Also ich habe da die Pfiffe gegen Bjorecki einfach nicht gehört. Muss man so hinnehmen. Interessant, dann gehen wir weg von der Five-Thematik, ist, er hat einen ziemlich klaren Plan, will noch 10 Jahre spielen und dann will er sich zur Ruhe setzen, aber im Dartsport bleiben und Experte werden oder seinen Sohn Toby so ein bisschen unterstützen, der nach eigener Aussage, also nach Aussage von Stephen Bunting, mehr trainiert, mehr am Practice-Board steht als Stephen Bunting.
Würdest du das sehen, Stephen Bunting als Experte?
Ach, warum nicht? Also es gibt ja da immer so einen klassischen Durchlauf, wenn Spieler da Interesse haben, wenn sie sich irgendwie ganz gut äußern können vor der Kamera, siehe Wayne Mardell, Glenn Durant, dann ist das doch ein Weg. Ne? Wo ein Wille ist, da ist da bei Stephen Bunting dann sicherlich auch ein Weg.
Sprechen wir noch kurz über Johnny Clayton. Bei der WM stand er im Viertelfinale. Danach ging das Jahr relativ konstant weiter, außer in der Premier League. Da lief sogar richtig gut. Johnny Clayton, vielleicht für viele auch überraschend, der Führende in der Premier League. Wirklich, wirklich gut unterwegs. Haben wir beide so nicht kommen sehen. Was hat Johnny Clayton gesagt?
Johnny Clayton hat sich erstmal unfassbar gefreut auf Berlin, weil er ein Fan ist dieser ganz, ganz großen Mega-Arenen. Ich persönlich finde es ja irgendwie besser, wenn es kleiner ist und dafür so stimmungsvoller. Wie so wie hier, genau, Samson Pelly. Aber generell Johnny Clayton ein riesen Döner-Fan, hat er mir erzählt. Das war mir gar nicht so klar. Man kennt ja die Story mit Littler und Döner und auch deshalb ist er gerne in Berlin, weil da gibt's natürlich viele Kebab-Möglichkeiten. Und er meinte auch, ja, ist auch ein Grund, weshalb da vielleicht die Pocke jetzt sich über die Jahre nicht verändert hat. Also er ist so ein laut eigener Aussage 22 Uhr Döner-Typ und dementsprechend da meinte er dann auch, er ist 51, er wird kein Sixpack mehr kriegen, aber ist völlig fein damit. Und ansonsten, er geht jetzt auch nicht ins Gym, anders als Gervin Price. Sein anderer Sport, den er noch macht, ist Golf. Da hat er ein Handicap von 13. Ich kenne mich mit Golf kaum aus, aber habe mir sagen lassen, das soll ziemlich gut sein.
Ja, 13 ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich bin auch nicht der Golf-Profi. Gibt andere Darts-Podcasts, die mehr über Golf sprechen, aber wird wohl nicht so verkehrt sein von Johnny Clayton. Wir fragen uns jetzt aber an dieser Stelle mal, was macht eigentlich den perfekten Dartspieler aus? Haben wir uns im Vorfeld gefragt. Ich meine, viele Spieler sind vom Typus anders. Es gibt Spieler wie Stephen Bunting, die setzen viel auf das Drumherum, auf Social Media etc. pp. Wir haben Spieler wie Johnny Clayton, wahnsinnige Monster auf die Doppel, Kieran van Veen auch. Und dann haben wir mit Luke Humphries, Luke Littler, zwei absolute Scoring-Monster. Unsere Frage, die wir jetzt stellen, auf die ihr bei Mentimeter abstimmen könnt, die lautet wie folgt. Angenommen, man hat vier Kategorien, wenn man Dartspieler darauf herunterbricht. Einmal Scoring, einmal Doppel, dann das Timing und Mindset und den Auftritt, also die Bühne und Social Media. Wie würde man 100 Punkte auf diese Kategorien verteilen? Also angenommen, man würde allem 25 Punkte geben, dann hätte man insgesamt 100 Punkte verteilt. Man kann aber auch sagen, mir ist das Scoring wichtiger, dafür mein Auftritt im Ganzen drumherum nicht ganz so wichtig. Wie würde man heutzutage ja diese Punkte verteilen, um den perfekten Dartspieler zu bauen?
Wie würdest du es denn machen, Micha? Also wenn ich mir das jetzt mal anschaue, Scoring, Doppel wären bei mir gleichwertig zu besetzen. Auftritt, ohne das geht's heutzutage auch nicht mehr. Timing, Mindset auch ganz wichtig. Aber ich tue mich schwer.
Also alles wichtig.
Nee, ich tue mich aber echt schwer damit, hier so eine 25er-Chose zu machen. Also mit mir wäre es eher, glaube ich, 40, 40, 10, 10 oder so.
Ich würde ein bisschen mit dem mitgehen, was Robbie auch immer sagt, Robbie Marjanovic. Es ist jetzt die Zeit oder es kommt die Zeit der Scoring-Maschinen. Es ist wichtig, krass zu scoren, damit du dir einfach noch ein paar mehr Chancen und damit auch ein paar mehr mögliche Fehler auf Doppel erspielen und auch erlauben kannst. Also ich würde das Scoring etwas höher setzen als die Doppel. Ich würde auch das Timing und Mindset etwas über die Bühne und Social Media setzen. Ja, du brauchst eine gewisse Appearance, du brauchst ein gewisses Etwas, mit dem du dich auch vermarkten kannst, aber du darfst es auch nicht übertreiben, weil in erster Linie solltest du Dartspieler sein und das Sportliche steht im Vordergrund. Das heißt, ich würde wahrscheinlich sagen, ich würde es jetzt ganz runtergebrochen 40, 30, 20, 10 machen.
Ja, wäre ich mit einverstanden. Also in die Richtung, glaube ich, sollte man gehen. Und ja, Faktor Timing, Mindset ist natürlich auch, du brauchst natürlich erstmal ein gutes Scoring, um überhaupt irgendwie auch ein gutes Timing dann an den Tag legen zu können. Denn bei gutem Timing reden wir dann auch natürlich über ein High-Finish, was zum richtigen Zeitpunkt kommt. Aber du musst dafür auch erstmal im Finish-Bereich stehen. Also von daher, deswegen Scoring würde ich da schon als sehr, sehr wichtige und grundlegende Basis ansehen.
Die Abstimmung hier im Raum ergibt ein bisschen was anderes, als was wir jetzt gerade gesagt haben. Ihr habt uns wohl nicht zugehört. Nein, kleiner Spaß. Bei den Doppeln sammeln sich die meisten Punkte, dann das Scoring, dann Timing und Mindset, gar keine so große Diskrepanz und dann etwas weiter abgeschlagen, der Auftritt, Bühne, Social Media, sicherlich von den vier
Kategorien. Aber da gehen wir auch alle mit, oder?
Ja, ich hätte Scoring und Doppel getauscht, ansonsten gehe ich aber bei allem soweit mit und ist auch absolut legitim, das so zu sehen. Und dafür haben wir jetzt hier ja die Schwarmintelligenz. Also wir können im Podcast, wenn wir normal aufnehmen, können wir ja klug daherreden, können wir auch kritisieren, können wir auch unsere Stromberg-Anekdoten erzählen und unsere Stromberg-Witze reißen. Aber was wir nicht haben, ist hier so die Schwarmintelligenz, den Einblick eben mal in die Köpfe der Leute hier, der Hörer.
Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach ein Thema weiter und sprechen jetzt, nachdem wir über die Top-8-Spieler, nachdem wir über die Premier League-Spieler maßgeblich gesprochen haben, jetzt mal über die Situation der Deutschen. Letztes Jahr haben wir auch über die Deutschen gesprochen und haben natürlich auch hoffnungsfroh vor allen Dingen auf den Martin Schindler geblickt. Ich denke,
auf Nico Springer auch.
Da ist auch sehr viel in die richtige Richtung gelaufen. Martin Schindler, Top 16 Spieler mittlerweile. Nico Springer, European Tour Champion geworden im ersten Tourkartenjahr. Also von daher können wir da in der Spitze gar nicht nur meckern. Aber was natürlich fehlt, ist immer noch so der ganz große Durchbruch. Also Premier League findet weiterhin ohne einen Deutschen statt. Da ist auch keiner in der Nähe. Und deswegen jetzt unsere nächste Frage. Wann bekommen wir denn wohl erstmals einen deutschen Major-Sieger? Und nein, die Dutch Open sind jetzt aus unserer Sicht kein Major. Also wir reden jetzt über PDC-Major-Turniere. Ansonsten hätten wir ja schon einen mit Paul Krone, der ja auch hier morgen einer der Wildcard-Spieler sein wird.
Was glaubst du denn? Also die angegebenen Kategorien, in denen die Leute jetzt abstimmen können, sind 2026, 27, 28, 29 oder 2030 und folgende. Wo würdest du dich denn einsortieren? Wann und wer?
Damit ich nicht so lange rumschwafle, habe ich mir im Vorfeld hier zwei Zahlen aufgeschrieben, 2 und die 8. Also ich würde hier mit der Mehrheit auch tatsächlich gehen. 28 wäre jetzt einfach mal mein Tipp.
Und wer?
Ein bisschen auch meine Hoffnung. Nico Springer aus meiner Sicht ist es dann am ehesten.
Glaubst du nicht, dass es für Martin auch reichen kann?
Natürlich kann es für ihn auch reichen, aber ich glaube trotzdem, dass Nico Springer derjenige ist, der das deutsche Darts dann in der Spitze nochmal in andere Sphären hieft. Ohne jetzt Druck erzeugen zu wollen oder so. Ne? Mhm. Aber so sehe ich es einfach. Ist für mich der Talentierteste und hat für mich, wir haben eben über Gesamtpaket gesprochen, hat für mich davon das meiste, ist noch weit weg von perfekt, aber hat ein gutes Umfeld und ich glaube, der ist da trotzdem auf dem richtigen Weg, obwohl es jetzt bei der WM so mies lief.
Bei der WM lief es nicht so gut. Man kann sogar den Begriff Debakel in den Mund nehmen, wenn man das möchte. Die WM war ein großer Rückschritt. Er hat auch einige Zeit gebraucht, um das Ganze jetzt zu verdauen. Ja, die European Tour jetzt zuletzt war vielleicht wieder so ein bisschen so ein Befreiungsschlag. Er hat es auch selber in einem Interview gesagt, dass man vielleicht manchmal einen Schritt zurückgehen muss, auch wenn das wehtut, um dann zwei Schritte nach vorne zu gehen, um sich das zu ermöglichen. Das kann auch gut so sein, dass das bei ihm der Fall ist, denn talentiert genug dafür ist er alle Male. Aber trotzdem vielleicht, was ist das, was noch so ein bisschen fehlt, damit es dann auch mal wirklich für den ganz großen Schlag reicht?
Bei Nico Springer oder allgemein bei den Deutschen?
Bei Nico.
Bei Nico Springer würde ich sagen, es ist einfach noch so ein bisschen diese Fuck-up-Mentalität, glaube ich, wo er dann einfach auf einem guten Weg ist und wo er schon mal weit davon weg war, aber ich glaube, das braucht es am Ende noch. Schau dir das an, was haben die alle? Littler, Price, Humphreys ist ein ganz anderer Typ, aber bringt das natürlich dann auch mit in entscheidenden Situationen, wenn es nicht gegen Luke Littler geht. Also ich glaube, das ist dann nochmal so ein Punkt, wo er ansetzen kann, weil ansonsten spielerisch ist das ja super. Da reden wir dann eher über Konstanz, aber das ist ja eh klar. Also, dass es die Konstanz braucht, scoring-technisch wie doppeltechnisch, ist eh klar. Ne? Aber du hast mich jetzt so ein bisschen nach dem Gefühl gefragt und da würde ich sagen, ist das vielleicht so einer der weichen Faktoren, der noch fehlt. Aber wir alle haben schon gesehen, dass Springer auch die 100-plus-Averages am laufenden Band spielen kann. Also von daher, da reden wir über Konstanz und dann so ein paar weiche Faktoren nebenbei.
Wir haben ja noch mehr Deutsche in der Verlosung. Es gibt ja nicht nur Martin und Nico. Wir haben einen Gabriel Clemens, der so nah an den Major-Titel dran war wie kein anderer Deutscher vorher. Wir haben aber auch Ricardo mit am Start. Wir haben auch, um die jetzt mal mit in den Raum zu werfen, Lukas Wenig, Max Hopp, die beiden einen Wahnsinnsauftakt in die Players-Championship-Saison gezeigt haben. Konstant wie sonst keiner, muss man sagen. Wie sortierst du vielleicht so diese Namen ein? Kommen die klar hinter Martin und Nico aktuell oder wie ist da so dein Blick drauf?
Ganz aktuell überhaupt nicht. Also von Klarheit kann man da nicht sprechen. Dafür hat Nico jetzt auch zu viel Themen so nebenbei und muss erstmal so diese WM-Misere, diesen WM-Enttäuschung abschütteln. Und Schindler hatte einfach keinen überragenden Start ins Jahr. Dagegen ist das ja bei Lukas Wenig und Max Hopp echt sehr respektabel gelaufen sind. Nicht nur was Deutschland betrifft, sind die einzigen beiden Spieler, die bei allen 6 Players Championship Turnieren immer die erste Runde überstanden haben. Also aktuell, finde ich, haben wir so sehr viel Regression zur Mitte bei den Deutschen. Spielen 4, 5, 6 Spieler aus Deutschland ein relativ ähnliches Niveau. Also wenn du mich nach der ganz aktuellen Situation fragst.
Soweit die Premier League-Spieler, soweit die Deutschen. Jetzt in diesem ersten Block wollen wir noch ein paar Fragen beantworten, die uns gestellt wurden. Wir haben im Vorfeld dazu auf Social Media aufgerufen und auch hier in der Halle nochmal die Möglichkeit gegeben, uns ein paar Fragen zu stellen. Und es sind wirklich einige Fragen dabei rumgekommen, über die wir vielleicht jetzt ja einfach so ein bisschen zügig rübergehen wollen, aber um eben auch nochmal unsere Meinung mit dazu zu geben. Erste Frage, Kevin. Welcher Premier League-Spieler ist der sympathischste?
Wenn ich nur auf gestern zurückblicke, muss ich Jonny Clayton sagen. Das war unfassbar angenehm, aber ich habe ihn auch noch nie irgendwie als garstig empfunden oder man merkt ihm auch nie an, selbst wenn er es so empfinden würde, man merkt es ihm nie an, dass ihm jetzt ein Interview keinen Spaß macht. Immer ein sehr, sehr offener, herzlicher Typ.
Jonny Clayton, ein guter Call. Jonny Clayton, sicherlich ein Spieler der Kategorie ohne irgendwelche Hater. Also mit Jonny Clayton, vielleicht mag ihn nicht jeder, aber ich glaube...
Trotzdem Clayton, hat er ja Profil, ne? Also
trotzdem hat er ein bisschen was. Ich würde mal noch Kieran van Veen in den Raum mitwerfen. Für mich wirklich ein unfassbar sympathisches Kerlchen.
Ja, würde ich auch mitgehen. Dann, welcher Spieler schafft denn dieses Jahr den Durchbruch zum Spitzenspieler? Also bei wem könnten wir über einen Premier League-Spieler 2027 reden, der bislang noch nicht in der Elite-Liga dabei war?
Ja, also finde ich ein bisschen fies, dass du jetzt den Durchbruch zum Spitzenspieler so mit der Premier League hier noch verknüpft hast.
Ich wollte es einfach nur klarer definieren.
Dann hast du es wirklich eingegrenzt. Für mich ganz klarer Kandidat Wessel Naiman. Und ansonsten, wenn du jetzt die Premier League außen vor lässt, Spieler mit der Möglichkeit zum Durchbruch als Spitzenspieler, Nico Springer, Christo Reyes könnte ich mit einem Durchbruch sehen.
Aber eher on the long run, oder?
Also eher im Long Run, aber vielleicht auch mal mit so diesem einen Outblinker noch mit dabei. Und dann jemand, der sich sukzessive reinarbeitet, da spreche ich jetzt nicht von Spitze, Luke Woodhouse. Und das hätte ich vor einem Jahr niemals so gesehen.
Unfassbar konstanter Spieler, da würde dann auch noch Nils Sonnefeld in so eine ähnliche Riege passen, also kann ich mir auch unter den Top 16 vorstellen tatsächlich.
Kevin, eine Frage, die uns gestellt wurde, wer von euch ist der bessere Dartspieler?
Ja, das bist zweifellos du, aber ich habe gegen den Mann einmal ein Best of 5 gespielt und habe 2-0 geführt. Also dementsprechend...
Und wie ging es dann aus?
3-2 für dich. Also das hat sich jetzt jeder denken können. Aber trotzdem, das war für mich schon ein großer Moment. Ich habe dann natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt nicht mein Spiel verlangsamt oder so. Ich habe jetzt keine Nicklichkeiten mit ins Spiel gebracht. Das hätte ich wahrscheinlich machen müssen, um dich ein bisschen rauszubringen. Aber ich habe einfach als fairer Sportsmann ganz normal weitergespielt und bin dann von dir ein bisschen überrollt worden.
Hättest ja auch die Gary Anderson-Taktik anwenden können, ne? Also Kenner wissen Bescheid, was Gary Anderson da mal so gemacht hat und wirklich... alle Sinne des Gegners trübte.
Hashtag Flatulenzen, ne?
Kevin, nächste Frage. Die wurde uns hier in Bezug auf den Samsener Storchencup gestellt. Ja, Titelverteidiger ist Nino Pecht. Er ist auch heute Abend hier. Wir haben ihn schon gesehen, schon kurz mit ihm gesprochen. Eine Sache fiel direkt auf. Er lief ein bisschen unrunder als sonst. Wie will Nino Pecht, wir kommen gleich in der Auslosung nochmal mehr dazu, wie das vielleicht auch passiert ist, wie will er denn mit gebrochenem Knöchel den Samsener Storchencup spielen?
Ich sag mal so, größere Schwierigkeit wird wahrscheinlich der Walk-On sein, ne? Also von daher, er ist motiviert
vielleicht
hier
dann,
morgen.
Vielleicht wird das dann ein Rob-On.
Er ist motiviert hier morgen auch in den Zustand anzutreten. Wir sind sehr gespannt, haben auf jeden Fall da noch eine Story mehr. Und ich weiß, dass der Kollege Moritz Kethner, dein Finalgegner im letzten Jahr, auch morgen hier aus journalistischen Gründen da sein wird. Und also im Zweifel, wenn du dann nicht spielen kannst, dann wird er wahrscheinlich parat stehen. Aber... das wird man dir nicht nehmen lassen, definitiv nicht.
Ja, mit gebrochenem Knöchel. Ich erinnere mich auch noch an Dimitri Vandenberg, der ja mal, was war das, dieses Kreuzband angerissen hatte oder sowas, damit auch gespielt hat, damit auch wirklich gut gespielt hat. Also vielleicht löst das ja dann morgen nochmal so ein bisschen was hier aus.
Dann bleiben wir beim Thema Storchencup und zwar die Frage, wo steht denn der Storchencup in den nächsten Jahren? Wir haben ja auch einmal, glaube ich, eine ähnliche Frage gehabt. Wo seht ihr den Storchencup in 5 Jahren? Micha, wo siehst du den Storchencup in 5 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich schwierig, weil, also eigentlich, wenn man sich das anschaut, wie sich das alles hier entwickelt, wie es sich jedes Jahr vergrößert, dann müsste der Samsener Storchencup irgendwann in 5 Jahren eigentlich in eine größere Halle.
Aber verliert er dann nicht irgendwie Seele?
Das ist nämlich genau mein Punkt, weil der Samsener Storchencup gehört für mich eigentlich genau hierhin. Und das macht das irgendwie auch aus, dass man hier in der Wörmke Arena ist, dass man hier so eine Stimmung hat, dass das hier so ein lokales Ding ist, lokal den Bezug für Sabbenhausen, Elbringsen. Ich weiß nicht genau, ob es hier noch viel größere Hallen gibt, aber wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Orte weitergehen müsste, dann wird es für mich irgendwie diesen Charakter verlieren. Und vielleicht, ich meine, im ersten Jahr gab es einen Abend, letztes Jahr gab es zwei Abende, in diesem Jahr gibt es drei Abenden, vielleicht in 5 Jahren dann an 8 Abenden hier den Samsener Storchencup, keine Ahnung.
Die Samsener Storchencup-Woche, das wär's doch dann.
Wo siehst du denn den Samsener Storchencup in 52 Jahren?
Gute Frage, aber ich habe gerade ein Nein hören sehen auch. Klingt komisch, komisches Deutsch. Naja, auf jeden Fall ist derjenige Teil unserer nächsten Frage. Wir haben die Frage bekommen, ist Maurice Kaufmann fit für den Storchencup am Samstag?
Und ich glaube, Maurice, du kannst einfach selber kurz reinrufen. Bist du bereit? Ja, sowas von. Also, guter Mann, Maurice Kaufmann. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn die Halle wirklich laut werden wird, wenn Maurice Kaufmann hier am Start ist.
Ohne Scheiß, es gibt wenig emotionalere Momente in so einem Darts-Jahr als der Samsener Storchencup. Also ich habe es einmal miterlebt, jedes Mal aus der Kommentatorenkabine rausgekommen für die Walk-Ons, weil man muss es einfach hautnah erleben. Ja. Und es war großartig und es wird jetzt auch wieder 2 Tage lang großartig. Freue ich mich sehr drauf.
Kommen wir vielleicht so ein ganz bisschen weg jetzt noch einmal vom Samsener Storchencup. Die Frage an uns, was war das krasseste Darts-Erlebnis, was wir je erlebt haben? Kevin, was war für dich das krasseste?
Meine erste WM vor Ort im Ali Pelli Viertelfinale als Prize aus der Pause kam und diese Ohrenschützer auf hatte. Werde ich nie vergessen. Also das war so absurd und habe ich mir noch so oft angeschaut und so oft mit Leuten drüber gesprochen. Gabriel Clemens gewinnt dann das Spiel 5-1, zieht ins Halbfinale ein. War für mich der wahnsinnigste Moment, auch gerade weil ich dann vor Ort war. Und also Leute standen da paralysiert. Ne? Also Leute, die da auch schon zum 20. Mal bei der WM waren als Medienvertreter, wussten nicht, wie sie das einordnen sollten.
Für mich, würde ich sagen, war der krasseste Moment, also ich habe mir 3 kleinere Sachen rausgesucht. Zum einen die MyDartCoach Championship 2024, wo wir wirklich Serverprobleme hatten. Wir wollten mit dem Turnier starten. Wir hatten 500-600 Leute vor Ort und auf einmal ging gar nichts mehr. Und es lag nicht an uns, wir konnten nichts machen. Also das war echt heftig, der Moment, wenn du so viele Leute da hast und dann wirklich überlegst, was machen wir jetzt, wenn hier der Worst Case ausbricht. Dann zweite Sache, was ich auch noch krass fand, MyDartCoach Championship im letzten Jahr, insgesamt mit Begleitpersonen fast 1000 Leute vor Ort, absoluter Wahnsinn.
Und dritte Sache, MyDartCoach Championship 23? Oder?
Nein, das nicht. UK Open, war ich mal mit Ricardo in Begleitung im Backstage und so weiter. Und wenn du da an den Boards 3 bis 8 sitzt, also
Ricardo Pietrezko, Anmerkung der Redaktion.
Ja, gut gemacht. Da kriegst du wirklich fast einen Rappel. Wie viel, also wenn du Darts-Nerd bist, wie viel da vor Ort abgeht im Backstage an den ganzen Boards, unfassbar, wie viele Eindrücke du da sammeln kannst.
Vor allen Dingen wird permanent reingerufen und so. Ne? Das ist wirklich fast ein ganz anderer Sport, kann man sagen. Ja. Also im Prinzip wird ja UK Open bezeichnet als FA Cup des Darts und das trifft es wahrscheinlich auch ganz gut. So DFB-Pokal erste Runde, wenn da irgendwie der Viertligist gegen den Bundesligisten spielt und ja, dann an der Sensation schnuppert das ein oder andere Mal.
2 Fragen machen wir noch. Vorletzte Frage an dieser Stelle. Das war tatsächlich die Frage, die mit Abstand am meisten gestellt wurde. Die kam gleich mehrfach rein. Wann findet eigentlich die MyDartCoach Championship 2026 statt? Und wir haben dazu bislang noch nichts kommuniziert, noch nichts gesagt, nutzen jetzt aber diesen Moment, um das Ganze einmal zu veröffentlichen. Eigentlich ist es angedacht, dass wir es erst Anfang Mai veröffentlichen, aber das Datum kann ich an dieser Stelle trotzdem schon mal sagen. Es ist das letzte Augustwochenende am 29. und 30. August. Also wer dabei sein möchte, tragt es euch gerne in den Turnierkalender ein. Und es wird in diesem Jahr auch an 2 Tagen stattfinden, denn wir werden am Samstag ein Einzelturnier machen. Wir planen wieder das größte Einzelturnier Deutschlands in diesem Jahr zu machen und dann am Sonntag das größte Doppelturnier Deutschlands.
Und Austragungsort? Also ist ja auf jeden Fall ganz in der Nähe,
aber wo genau diesmal? Austragungsort wieder Bad Salzuflen, wie die letzten Jahre auch. Ich werde da sein. Du wirst auch da sein als Kommentator, also es wird wirklich ein inneres Blumenpflücken und wir würden uns natürlich freuen, möglichst viele von euch dann Ende August bei der MyDartCoach Championship zu sehen.
So gehen wir es an. Also du sagst eine Frage, haben wir noch Zeit? Dann würde ich jetzt...
Eine nehme ich noch.
Genau.
Stromberg-Witz, sorry.
Naja, also wer mit Stromberg nichts zu tun hat, der wird sich fragen, was macht der Mann da? Naja, angenommen, es gäbe eine deutsche Hall of Fame, eine Hall of Fame Premier League steht hier, mit 8 Spielern. Welche Spieler müssten rein, also historisch gesehen?
Also 8 deutsche Spieler, die in eine Hall of Fame kommen.
Ja, welche sind quasi die 8 deutschen Elite-Spieler, die in so einer Hall of Fame ihren Platz verdient hätten? Ganz schwierige Frage, finde ich.
Maurice Kaufmann höre ich aus dem Publikum, ist klar.
In der Samsener Storchenkamp Hall of Fame hast du jetzt schon einen Platz sicher wahrscheinlich.
Also als erstes fang ich vorne an und ich nehme sowohl Thomas Seiler als auch André Welge mit rein.
Absolute No-Brainer, klar.
Ja. Ja. Dann nehme ich Gabriel Clemens mit rein als, ja, ich sag mal, das Zugpferd des deutschen Dartsports der letzten Jahre. Max Hopp gehört für mich auf jeden Fall noch mit rein. Der Mann hat über Jahre die Hoffnung einer ganzen Darts-Nation getragen. Ich finde, mit seinem Durchbruch als erster Top-16-Spieler und Co. sollten wir auch Martin Schindler mit reinnehmen. Martin gehört auch auf jeden Fall mit rein. Und dann bin ich gespannt. Welche letzten 3 Namen würden dir noch einfallen?
Ich finde, man kann auch einen Case öffnen für Dragutin Horvat. Als jemand, der auch schon mehrfach die WM erreicht hat, der auch irgendwie so ein Evergreen ist, der auch nicht klein zu kriegen ist, immer wieder dann auch bei Turnieren auftritt, ohne dass er jetzt irgendwie die ganz größte Form hat oder irgendwie die ganz großen Erfolge in den Wochen, Monaten zuvor, und dann holt er da wieder so einen tiefen Run. Und ich fand letztens, als wir auch im Podcast drüber gesprochen haben, nachdem er in Göttingen dabei war, die Statistik, dass er wirklich fast jedes Jahr mindestens einmal auf der European Tour qualifiziert war, das können auch nicht viele von sich behaupten.
Dann
und er ist ja auch morgen hier am Start, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Großer Name.
Dann mache ich vielleicht noch einen Case für Ricardo Pietrzko auf. Was würdest du dazu sagen? Weil ich meine, mit dem European Tour Titelgewinn, mit dem, dass er auch, ja, ich sag mal, bei der WM immer wieder performt, auch wenn es jetzt noch nicht den Outblinker gab wie bei Gabriel Clemens, aber gibt es da vielleicht auch einen Case für Ricardo?
Ich glaube, so ab Position 5, 6 wird's schwierig, da zu selektieren, aber es gibt definitiv einen Case. Du kannst auch einen Case aufmachen für Robert Marjanovic, finde ich, für Nico Kurz, der auch unfassbar gute WM-Matches hatte,
aber
jetzt so ein bisschen abgetaucht ist.
Aber ne? Da würde ich dann bei Robby eher den Case aufmachen, also im Vergleich zu Nico Kurz, mit dem, was drumherum noch ist, was er jetzt auch noch für den Dartsport
macht. Dann wäre er eigentlich gesetzt, wenn du das jetzt weglöst vom Alleinspielerischen, dann wäre er sogar schon gesetzt. Also ist eine ganz schwierige Frage und ihr hört, wir winden uns hier ein bisschen bei den Positionen 6, 7, 8, aber ich glaube, da könnten wir jetzt noch 20 Minuten drüber sprechen. Ja. Das machen wir jetzt an der Stelle
aber nicht. Machen wir nicht. Ich würde sagen, wir winden uns jetzt erstmal in die Pause. Das war der erste Teil vom Checkout Live Podcast hier in Sappenhausen. Jetzt folgt eine 15-minütige Pause. Zeit dafür, dass sich jeder hier ein Kaltgetränk holen kann und noch mal ein bisschen durchatmet. Wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Vielen Dank. So, da sind wir wieder zurück, frisch aus der Pause.
Ganz genau, genug Zeit, um mal kurz zu checken, dass Luke Humphries den heutigen Abend auf jeden Fall nicht mehr gewinnen kann. Ist nämlich schon ausgeschieden in Berlin gegen Michael van Gerven und ja, dessen Vorbereitung hat sich offenbar ausgezahlt. Währenddessen Josh Rock erstmals Punkte gemacht in der Premier League, hat gegen Johnny Clayton gewonnen. Also soweit der Live-Ticker und jetzt seht ihr, also alles neue Situationen. Wir werden gleich auslosen. Beide Turniere. Wir werden den Samstag zuerst auslosen und danach den Freitag. Da bauen wir dann nochmal kurz um. Und ja, dann kann der ganze Reigen so richtig konkret werden für die beiden nächsten Tage. Dann wissen wir, auf wen Maurice Kaufmann treffen wird, Nino Pech treffen wird und alle anderen Teilnehmer.
Ja, ich glaube, wir sind beide wirklich mehr als ready für den zweiten Teil dieses Live-Podcasts. Die Auslosung, wir sind ja beides wirklich so Auslosungsenthusiasten. Im letzten Jahr haben wir die Auslosung ja sogar schon gemacht. an dem eigentlichen Turnierabend, haben das noch wesentlich spontaner, wesentlich kleiner aufgezogen.
Mit Ü-Eiern?
Mit das Ü-Eiern, sind ja jetzt
richtige,
richtig.
Hast du es im Bingo-Shop oder wo hast du das? Bingo-Shop24.de? Ja,
Bingo24.de. Ja, ja. Nein, die habe ich einfach im Internet gefunden. Das sind richtige Auslosungskugeln. Da kann man richtig Namen so reinpacken und so. Dann kann man die aufmachen. Werden wir gleich dann
wunderschön,
ja. Ja, wunderschön. Also bin ich wirklich hin und weg. Und das werden wir jetzt richtig schön würdevoll hier im Rahmen des Live-Podcasts machen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es sind einige Spieler hier. Das ist natürlich für die Stimmung auch sehr zuträglich. Und jetzt das Auslosen, das können natürlich jetzt nicht einfach nur wir beide machen. Nein, das muss man hier etwas größer aufziehen.
Ganz genau. Wir werden das Ganze natürlich zelebrieren. Wir werden es, wie es sich für Auslosungen gehört, natürlich auch ein bisschen in die Länge ziehen. Es wird auf jeden Fall länger dauern als die Darts-WM-Auslosung. Es wird aber nicht so lange dauern wie die WM-Auslosung bei den Fußballern und wir werden auch keinen Samsener Peace Prize noch verleihen. Also dementsprechend, das werden wir jetzt schon relativ gut jetzt über die Bühne kriegen, aber natürlich auch mit der einen oder anderen Einschätzung zu den ausgelosten Partien garniert das Ganze.
Und wir fangen jetzt gleich erstmal an mit der Auslosung für das lokale Turnier, für den Samstag, für den Samsener Storchencup Locals. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine Losfee oder im Darts-Jargon zu bleiben, eine Losfanfeen. Deswegen bitten wir jetzt gleich hier auf die Bühne für das Lokalturnier in Sabbenhausen. Ja, unsere Losfee, den Ortsbürgermeister von Sabbenhausen, also quasi der Lokalmatador unter den Lokalmatadoren. Ein kleiner Applaus für Detlef Scharke. Hast du einen Stuhl? Detlef.
Komm in unsere Mitte.
Komm in unsere Mitte, wir beißen nicht. Du bist Ortsbürgermeister hier in Sabbenhausen. Jetzt stehen wir hier an diesem Abend. Es ist der Auftakt für 3 Tage Darts pur. Das Ganze ist ganz schön groß geworden. Was bedeutet das für dich und für den Ort hier?
Ja, für Sabbenhausen ist das eine super Veranstaltung. Ich hoffe, dass die Veranstaltung lange lebt, sich weiterentwickelt. Und was mich besonders freut an dieser ganzen Sache, ist die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarort. Dass sich junge Leute gefunden haben, die das zusammenbringen. Das ist eine super Sache.
Ganz wichtiger Applaus an der Stelle. Und ich denke, wir müssen ja auch über das Thema Ehrenamt sprechen. Wenn ohne Ehrenamt wäre das Ganze nicht möglich. Welche Bedeutung hat das für Sabbenhausen, aber auch für die ganze Region hier?
Also in Sabbenhausen wird sehr viel Ehrenamt gemacht. Wir haben dieses Jahr auch einen Ehrenamtspreis gekriegt von der deutschen Bundesregierung. Und das Ehrenamt hält hier alles aufrecht. Das gesamte Leben und unsere gesamte Zusammenarbeit.
Also ihr seid quasi Muster-Ehrenamtler, kann man sagen. Und dementsprechend lass uns dann jetzt auch reingehen in diese erste von 2 Auslosungen. Wir erklären erstmal den Ablauf, Micha. Wir haben hier eine Lostrommel mit 16 Kugeln. Das heißt, es gibt keine Gesetzten, keine Ungesetzten. 16 Spieler, alles ist möglich und wir losen dann jetzt einmal den gesamten Turnierbaum von Spiel 1 bis Spiel 8 runter. Das heißt auch, Spiel 1 wird ausgelost, Spiel 2 danach und die Sieger würden dann auch im Viertelfinale gegeneinander spielen. Also im Prinzip ist jetzt dann in wenigen Minuten das gesamte Turnier ausgelost.
Genau, wir ziehen jetzt von den 16 Spielern, die sich qualifiziert haben, je eine Kugel. Das wirst du machen, Detlef. Dann wird dieser Spieler der erste Spieler in Partie 1 sein, wie du es gesagt hast. Dann sein Gegner, die Folgepartie, bis alle 8 Partien besetzt sind. Ich bräuchte jetzt noch einmal gerade ganz kurz, damit wir mit der Auslosung starten können, einen Stift aus der Technik. Und dann, Detlef, darfst du auch hier gleich schon das erste Mal in der Schale rühren, darfst hier in die Schale greifen und den ersten Spieler aus der ersten Partie auslosen.
Nichts wurde angewärmt. Alles unter fairen Bedingungen. Wir haben zwar keinen Chefjustiziar Dr. Jörg Englisch oder wie der Mann heißt bei DFB-Pokal-Auslosung.
Nummer 1.
So, dann zeig mir mal, wen du da hast. Liam Laschewski.
Liam Laschewski, erster Spieler in der ersten Partie, ist mit seinem Papa vor circa einem Jahr zum Darts gekommen und könnte jetzt potenziell sogar gegen seinen eigenen Papa spielen.
Liam Laschewski also wird das Eröffnungsspiel am Samstag bestreiten gegen Robin Rintsche.
Ein Raunen geht durch die Halle. Partie Nummer 1. Liam Laschewski gegen Robin Rintsche. Robin Rintsche war bei der Gründung der DC Störche Elbringsen mit am Start. Gehen wir über zur zweiten Partie. Detlef.
Kugel. Und wie ist das Auslosungsgesetz? Will natürlich erstmal ein Raunen nach jedem Spiel oder so der Moderator, der sagt, oh, das ist aber ein Knaller. Egal, was gelost wird natürlich. Boris Keindelsdorfer.
Oh, es wird laut. Boris Keindelsdorfer, Spitzname Stippi, spielt einmal pro Woche mit den Toffee Boys. Dazu gehört auch Maurice Kaufmann. Maurice Kaufmann ist ja noch im Topf.
Also gibt es hier ein Toffee Boys Derby? Nein, das ist nicht der Fall. Es geht gegen Jonathan Jürgens.
Jonathan Jürgens, einer von 4 Jürgens-Brüdern, spielt erst seit einem Jahr Darts. Wird er Boris Keindelsdorfer hier gefährlich werden in der zweiten Partie? Wir machen weiter.
Partie Nummer 3 am Samstag beim Local-Turnier. Jannik Rintsche. Jannik Rintsche, der Jules van Dongen, einen Ex-Tourcard-Holder auf Scolia, in Best of 11 schon mal geschlagen hat mit einem 84er Average. Also dementsprechend, wenn da die Topform da ist zur richtigen Zeit, dann wird das ein harter Gegner für egal wen jetzt kommt.
Und Jannik Rintsche spielt gegen...
Gegen Maurice Kaufmann.
Oh! Ich glaube, die Fronten werden geklärt sein. Maurice Kaufmann, absoluter Fanliebling, haben wir an diesem Abend gemerkt, haben wir im letzten Jahr gemerkt. Also ich habe immer noch Träume davon, wache manchmal nachts auf und denke an Maurice Kaufmann, der hier behandelt wird wie der Patron des Dorfes von Sabben.
Definitiv. Definitiv einer der Top 5 Darts-Momente des Jahres 2025. Und wer weiß, ob er sich auch für die 2026er Top-Liste hier mit einem heroischen Auftritt in Empfehlung bringen wird. Sagen wir es so.
Die also, nächste Partie.
Partie Nummer 4. Sieger Kaufmann Jannik Rintsche wird dann gegen den Sieger der nächsten Partie im Viertelfinale spielen. Und Hendrik Hundertmark ist der nächste Gezogene.
Hendrik Hundertmark, Spitzname der Tiger.
Nicht zu verwechseln mit, also quasi ist er der Stefan Effenberg von Sabbenhausen-Elbringsen. Wahnsinn.
Und er spielt gegen?
Vierte Partie, also Hendrik Hundertmark, der Tiger gegen, wen haben wir hier, gegen einen Laschewski, es ist Marcel Laschewski jetzt. Heißt ja auch, beide Laschewskis in derselben Turnierhälfte.
Ja, Marcel Laschewski, der selber sagt, er ist zum Darts gekommen durch das Zuschauen der PDC-WM und später den Samsener Storchencup. Also hier das Ehrenamt, das Lokale wirkt, bringt Leute zum Darts. Wir gehen weiter mit der nächsten Partie.
Und damit geht's los jetzt mit der unteren Turnierhälfte für den Samstag, Partie Nummer 5. Und da haben wir Nico Glowacki.
Nico Glowacki hat von sich selbst gesagt, ich habe den Sport damals aus Versehen im Fernsehen angeklickt und war direkt begeistert. Also, so kann es eben auch gehen. Die Begeisterung kann eben auch aus Versehen ausgelöst werden und jetzt lässt sie einen nicht mehr los.
Ja, und wer Sport 1 aus Versehen anklickt, der kann dann auch mal Glück haben und Darts sehen. Also, Nico Glowacki, Partie Nummer 5. Wir haben hier noch ein paar Mal Jürgens, ein Bunschei Wiglermuck, ein Bendix Bruns stehen, einen Joshua Peters. Es ist ein Jürgens, es ist Jannis Jürgens, der Sieger des ersten Avesa Darts Masters und der Zweitplatzierte vor 2 Jahren.
Richtig, Zweitplatzierte vor 2 Jahren, damals gegen seinen Bruder Lasse unterlegen gewesen, hat jetzt quasi, wenn es hier eine Rangliste gäbe, hätte das Preisgeld vom Finale von vor 2 Jahren zu verteidigen.
Partie Nummer 6.
2 Jürgens sind noch drinne.
Könnte also auch noch ein familiäres Derby geben. Jetzt reden wir über Bendix Bruns, der auf den Walk-On setzt. auf den auch Ricky Evans setzt, zumindest bei der letzten WM gesetzt hat, auf Like a Prayer von Madonna.
Also ich kann mir... Ja. Holt die Kerzen raus für diesen besonderen Moment, also das wird...
Vor allen Dingen bis dahin, da ist auch vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk schon mal geflossen, mal bis zum sechsten Spiel am Samstag, da kommt das dann auch noch besser, ne? Also, Spiel Nummer 6 wird komplettiert von wem? 5 Spieler noch hier im Topf oder in der Schüssel. Und das Auslosungsgesetz will es so nach jedem Spiel. Lasse Jürgens.
Lasse Jürgens gegen Bendix Bruns. 2 Partien haben wir noch offen. Partie Nummer 7 wird bestritten von... Das ist die große Frage.
Ich hoffe, dass wir keinen Namen doppelt haben. Ne? Also das...
Noch mehr doppelt als die ganzen Jürgens?
Buntschei Wiglermuck, der einzige Spieler, der sowohl Freitag als auch Samstag am Start sein wird.
Und Buntschei Wiglermuck wird spielen gegen Leander Jürgens ist noch drinne, Gerrit Rintsche oder Joshua Peters. Das wird sein.
Wir machen es ganz besonders spannend. Partie Nummer 7, Buntschei Wiglermuck. Doppelbelastung in diesem Jahr. Freitag am Start, Samstag am Start. Es geht gegen Gerrit Rintsche.
Gerrit Rintsche aus Fußballzeiten mit einem der tollsten Spitznamen, wie ich finde. GR7 holt mich wirklich ab.
Und dann ist er nicht zu Al-Nassr gewechselt, ne?
Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht machen die ja noch eine Dartsparte auf und dann kann Gerrit Rintsche...
Spiel Nummer 8, das heißt, es müsste jetzt nach menschlichem Ermessen zum Spiel Joshua Peters gegen...
Leander Jürgens kommen.
Hätte mich auch gewundert, wenn wir nicht noch einen Jürgens dabei hätten. Es ist Joshua Peters, Spitzname The Hunter, denn in der Freizeit ist er aktiver Jäger.
Ja. Bräuchten wir eigentlich für die Ankündigung Alexander Bommes hier, der dann hier einmal steht, hier kommt der Jäger.
Jäger und Gejagter also auch beim Samsener Storchencup. Leander Jürgens bezeichnet sich als, Zitat, Scoring-Maschine.
Soweit die Auslosung zum Samsener Storchencup Locals. Detlef, wir danken dir ganz herzlich für die Auslosung. Du darfst dich wieder setzen.
Detlef, vielen Dank. Super.
Kaltgetränk genießen. Und dann haben wir an dieser Stelle die Frage für euch. Holt die mobilen Endgeräte noch einmal raus auf Mentimeter. Abstimmend, wer gewinnt den Samsener Storchencup Locals 2026? Wer wird es sein? Stimmt gerne ab auf Mentimeter, wer es sein wird. Sehen wir gleich. Kevin, vielleicht erst schon einmal die Frage an dich. Was würdest du sagen, wer sind für dich die Favoriten hier in diesem Draw? Ist es vielleicht Lasse Jürgens, der es vor 2 Jahren gewonnen hat? Ist es ein anderer Jürgens? Ist es Maurice Kaufmann? Ist es Buntschei Wiglermuck?
Also ich würde sagen, bei Jürgens hätte man natürlich schon den Vorteil, dass man da eine relativ gute Wahrscheinlichkeit hat, dass es trifft. Ich finde es halt nicht selbstverständlich, dass wir jetzt hier, wie soll ich sagen, mit Buntschei Wiglermuck einen Spieler haben, der wirklich beide Turniere spielt. Das zeigt ja auch, dass er eine gewisse Qualität mitbringt, dass er hier auch sogar den Masters Qualifier bestanden hat. Also da würde ich mal so ein bisschen den ein bisschen Druck vielleicht in die Richtung Wiglermuck schieben. Aber... Also Lasse Jürgens, Jannis Jürgens, das Bruderduell vor 2 Jahren, wäre vielleicht auch wieder ein interessantes Matchup.
Wir haben einige.
Ich bin aber auch auf die Laschewskis gespannt, ne?
Ja.
Also Vater und Sohn.
Wir haben einige Stimmen hier für Buntschei Wiglermuck. Wir haben einige Stimmen für einen Gerrit Rintsche.
Ja, was ist mit den Rintsches? Genau, da haben wir auch dreimal hier.
Maurice Kaufmann sehe ich hier noch
am
in
Start.
Der Abstimmung.
Aber tatsächlich Buntschei, ein Drittel der Stimmen vereint er auf seine Person und ist hier dann also so ein bisschen der Top-Gesetzte der Herzen, wenn man so will. Ne?
Ich bin mal gespannt, ob Buntschei genauso viele Prozente auch gleich bei der zweiten Abstimmung für das Turnier am Freitag einsammeln wird.
Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber mal schauen, was die Losfee uns da dann bescheren wird. Also es wird ja gleich weitergehen dann mit der zweiten Auslosung.
Dazu kommen wir aber gleich. Ja, Kevin, lass uns jetzt vielleicht einen Mann noch mal hier kurz auf die Bühne holen, um ihm 2, 3 Fragen zu stellen, der maßgeblich eben an diesem Turnier mit beteiligt ist. Ein Name, der auch schon mehrfach gefallen ist. Wir sprechen von Lasse Jürgens und wollen jetzt mit Lasse nochmal zwei, drei Fragen zum Samsener Storchencup klären. Ein Applaus, komm doch bitte einmal nach vorne, Lasse Jürgens. Mikro liegt da vorne. Da ist er bei uns sogar mit eigenem Mikrofon.
Lasse, was sagst du denn zur Auslosung, um mal mit den wirklich wichtigen Fragen anzufangen?
Boah, ja, gib mir schwierig nochmal. Ich muss ja selber überlegen. Ich bin ganz überrumpelt. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, es ist auf jeden Fall ein Bracket, wo ich sage, gegen Bendix, wo ich, wir haben viele Spiele schon auch unter verschlossenen Türen gespielt. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden erstmal mit meinem Los, weil ich mit Bendix, glaube ich, sehr gut klarkomme. Aber sonst haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Bracket, was so den Mix angeht, von der Qualität auch. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden.
Lasse, so ein Event zu planen wie den Samsener Storchencup, das ist ja kein Sprint, das ist ja ein Marathon. Wie lief's denn in Rom?
Gute Frage. Ja, lief ganz gut. Also eine Woche vom Event bin ich jetzt nochmal ein bisschen sportlich aktiv geworden.
Du hast einen Marathon gelaufen.
Richtig.
Ja, welche das war Zeit? Meine Überleitung.
Ich wollte unter 4 Stunden kommen und habe ich gerade so geschafft. Meine Garmin ist irgendwie nach 36 Kilometern ausgegangen. Und
aus taktischen Gründen.
Ja. Ich weiß es nicht. Also nach 30 Kilometern ging bei mir gar nichts mehr, muskulär auf jeden Fall. Aber ich bin auf jeden Fall froh, das Ganze gemacht zu haben. Es war eine wirklich tolle Erfahrung. Aber das Wichtige ist jetzt, was jetzt die nächsten Tage kommt. Da habe ich mich den ganzen Rom-Aufenthalt schon drauf gefreut.
Wie hoch ist denn so der Puls? Ist schon einiges an Anspannung abgefallen jetzt, wo das Event schon mal begonnen hat? Oder sagst du ja, also das ist jetzt natürlich 3 Tage Halligalli und erst danach kann ich mich wieder so ein bisschen entspannen? Also wie geht's dir aktuell?
Total schwierige Frage. Müsste man die ganze Truppe fragen, mit denen wir die letzten Monate...
Du sprichst ja auch für die gesamte Orga-Truppe.
Mach ich auch, ne? Aber es ist natürlich schwierig, das für mich dann auch zu betiteln. Ich bin immer gigantisch nervös. Es ist, wie gesagt, ich habe das ja schon gesagt, das ist so ein Mix aus wahrscheinlich mehr Vorfreude, aber trotzdem bin ich wahnsinnig angespannt, weil es kann natürlich immer was passieren, aber das, was ich auch schon mit euch mal im Podcast besprochen habe, man muss halt, es werden auch Sachen passieren, die nicht so laufen werden, wie wir sie uns vielleicht vorgestellt haben, aber wir müssen das Große und Ganze sehen und ich glaube, da haben wir wieder eine unfassbare Arbeit geleistet, zwischen ganz, ganz viel Diskussion, vielen Meetings, viel Herzblut, was da reingeflossen ist, glaube ich, dass wir, ich freue mich einfach auf ganz, ganz viele tolle Eindrücke und auf die Gesichter, die man dann hier auch die nächsten Tage sehen wird.
2 weitere kurze Fragen haben wir noch an dich, zum einen zur Vorbereitung. Wie viele Bratwürstchen habt ihr denn eingekauft und am wichtigsten, wie viel Liter Bier habt ihr eingeplant?
Oh ja. Bin ich der Falsche für die Antwort. Also ich glaube, Sandra hat genug Pommes und...
Sandras Pommes-Oase.
Die ist auf jeden Fall gut bestückt, würde ich sagen. Und ich glaube, Bier wird uns auch nicht ausgehen. Das ist das Wichtigste. Und da wurde auf jeden Fall ein riesen Fokus drauf gelegt. Ja.
Lasse, kannst du uns nochmal so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte dieses Turniers, also nicht nur in diesem Jahr, sondern allgemein in die Entstehungsgeschichte, in die Historie des Samsener Storchencups mitnehmen? Also,
Darf man das jetzt schon sagen?
War das eigentlich?
Ja, 3 Jahre kannst du
ab
schon.
Ab 3 Jahre geht das. War das eigentlich auch eine Schnapsidee ursprünglich mal oder worüber reden wir da?
Ich muss mich selber ein bisschen wieder daran erinnern. Also Jan kam irgendwann mal zu, wir wollten irgendwas mit Darts machen, haben da überhaupt noch gar nichts, hatten das überhaupt nicht benannt, richtig beziffert. Wollten einfach irgendwie mal was zusammen machen und dann haben wir das erste Mal, weiß ich noch ganz genau, habe ich mich ja mal angerufen und gesagt, was wir hier vorhaben und dann irgendwie mit Technikproblemen, dann ist die Leinwand irgendwie immer ausgegangen und keine Ahnung. Aber trotzdem hatte das so einen Charme, auch beim ersten Mal, ich kann mich da noch gut dran erinnern, da durfte ich ja das Event sogar gewinnen. Haben sie mich noch gewinnen lassen, obwohl ich noch nicht mal, ich habe kein Schmiergeld gezahlt oder so, aber sie haben mich gewinnen lassen wahrscheinlich, aber es war einfach, ich glaube, der Charme, der bleibt die ganze Zeit bestehen und du hast es auch schon genannt, wir sind hier in dieser Arena und hier hat es das erste Mal stattgefunden, auch auf dieser Bühne, was irgendwann, also Schützenfestbühne, es hat alles so viele Geschichten, die hier hinterstehen, so viel Charme und der muss auch beibehalten bleiben. Und irgendwann aus einer Schnapsidee ist jetzt, glaube ich, ein Event geworden, was wir über jetzt 2 Jahre so hochgeschaufelt haben. Und ich glaube, da spreche ich für alle, die jetzt auch hier im Publikum sitzen oder mit denen ich das Vergnügen hatte, von Woche zu Woche dann auch in den Gesprächen zu sitzen und das Ganze hier aufzubauen. Aber es muss man auch sagen, nicht nur die ganzen Samsa, unser Orga-Team, unsere ganzen Störche aus Elbungs, unser Dartverein, wo wir jetzt auch 50 Leute, jetzt mittlerweile 40, 50 Leute, Meute ist auch richtig, also sind wir auch, und dann auch die ganzen Samsonern, was hier an Manpower hintersteckt, also das ist so unfassbar und ich muss mich da immer auch mal zügeln, weil da breche ich auch ganz schnell auch wieder in, also wäre ich total emotional, weil das, also mir bedeutet das unfassbar viel, weil das so besonders ist, dann auch in die Leute.
Du bist nicht der Erste, der hier auf der Bühne den Sentimentalen macht.
Ja, also in Samsen wird man auch mal emotional, das ist auch völlig richtig so.
Ich weiß genau, wie wir am Samstagabend dann nach dem Turnier hier uns auch in den Armen liegen werden und das ist so besonders und wir stecken da so viel Zeit rein und so viel Arbeit und ich brauche gar nichts dafür, außer einfach ja, die Gesichter und das Lächeln.
Kannst du auch wirklich stolz auf dich sein, was ihr hier gemeinsam geleistet habt, was ihr hier auf die Beine stellt. Danke. Wirklich. Respekt. Danke dir, Lasse.
Also es ist alles vorbereitet jetzt für die zweite Auslosung für den morgigen Abend, für dieses ganz neue Turnier, das Masters-Turnier, das Profi-Turnier mit 8 gesetzten Spielern und 8 ungesetzten Spielern, wo wir auch nochmal einen ganz anderen Charakter sehen werden hier beim Samsener Storchencup. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wie groß dieses Turnier ist, auch was die Qualität anbetrifft, wir haben 45 European Tour-Teilnahmen in Summe am Start, 7 WM-Teilnahmen, 5 PDC, 9 Data und einen halbwegs frisch gebackenen Dutch Open Gewinner mit Paul Kroner, also dementsprechend auch die Qualität wirklich ganz weit oben anzusiedeln. All die kommen also morgen zusammen hier in der Wörmke Arena und ich würde sagen, damit lass uns dann jetzt auch die zweite Losfee des heutigen Abends hier zur Bühne bitten und zwar den Ortsbürgermeister von Elbringsen, Wolfgang Siefert.
Hallo Wolfgang, nimm Platz zwischen uns. Du hast jetzt die Auslosung erwischt, die ein bisschen komplizierter ist als die davor. Es gibt nicht nur einen Lostopf, wie man hier sieht, es gibt sogar zwei. Denn na, noch nicht ziehen, ne? Ja, ja. Denn beim Samsener Storchencup Masters gibt es 8 gesetzte Spieler. Das sind die Spieler, die eingeladen wurden. Das sind die Spieler mit WM-Teilnahmen, European Tour-Teilnahmen, PDC-9 da. Dann Dragutin Horvat ist schon gefallen als Name. Leon Weber, Max
Unser Zewinski, Titelverteidiger.
Florian Hempel, Nino Pecht hier auch schon als Name gefallen. Und es gibt 8 Qualifikanten, die sich in einem hochklassigen Feld durchsetzen mussten und die spielen jeweils gegeneinander. Das heißt, es wird immer ein gesetzter Spieler gezogen und der spielt gegen einen Qualifikanten und so weiter. Dann das zweite Spiel und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein. Bitte walte deines Amtes.
Oh, was ist das denn? Ein Darts-Line-Gutschein.
Ja, die Auslosung startet noch gar nicht. Wir verlosen erst was mit unserem Partner Dartsline.de. In bester schauspielerischer Manier haben wir das hier gemeinsam rübergebracht.
Wir haben es auch nur einmal geprobt.
Heute Morgen geübt.
So, wunderbar. Also, für euch gibt es etwas zu gewinnen und zwar Folgendes. Bei Dartsline.de kann man Darts einfach ausleihen. Man muss sie nicht kaufen. Die werden zu einem nach Hause geschickt. Man kann sie testen, ausprobieren, spielen so viel, wie man möchte, bis man sie dann später wieder zurückschickt. Und für euch gibt es heute gleich mehrere Sets, die ihr euch quasi ausleihen könnt, die zu euch kostenfrei nach Hause geschickt werden, wenn ihr mal neue Darts ausprobieren wollt. Wir wissen es alle, Darts werden aktuell richtig teuer. Und was ihr dafür machen müsst, um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist jetzt einmal hier bei Mentimeter wieder einmal abzustimmen. Checkout-Hörer haben einen leichten Vorteil, aber es ist eine Schätzfrage. Das heißt, jeder kann teilnehmen. Und die Frage, an der sich das Ganze messen wird, ist, wie viele Podcast-Folgen haben Kevin und ich für Checkout im letzten Jahr in 2025 produziert? Scannt den QR-Code, stimmt gerne ab. Wie viele Folgen haben wir produziert?
Und die Personen, die am nächsten dran sind, die werden eingeladen, nach dem Podcast, nach diesem Live-Podcast zu uns zu kommen. Also die drei nächstgelegenen, die werden dann entsprechend gewinnen.
Genau, stimmt gerne ab, stimmt gerne zügig ab. Die Ergebnisse werden erst freigeschaltet, damit keine Tendenzen zu erkennen sind, sobald abgestimmt wurde, sobald die Technik das dann irgendwann freischaltet. Also jetzt noch abstimmen, um an der Verlosung teilzunehmen. Wolfgang, was würdest du denn jetzt mal so ganz aus dem Lameng geschossen schätzen? Wie viele Folgen haben wir im vergangenen Jahr produziert?
Ich bin jetzt ja Laie, aber ich würde mal sagen 50.
50? Jede Woche eine ist schon mal ein ganz guter Tipp. Ich kann dir sagen, es sind etwas mehr, aber als Laie gesprochen gar kein so schlechter Tipp. Dann würde ich sagen, machen wir die Auslosung jetzt zu, veröffentlichen die Ergebnisse. Es waren 124 Folgen. Hat hier jemand 124 getippt? 123 oder 125?
123, 125, damit wirst jemand du weit hier vorne sein.
Buntschei? 122 oder 126? 121, 127? Da gehen zwei Hände hoch. Also, wer 121 oder 127 getippt hat, gerne einmal nach dem Podcast zu uns hier nach vorne zur Technik kommen, dann könnt ihr dort euren Gewinn abholen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt, Wolfgang, starten wir aber wirklich rein in die Auslosung. Walte deines Amtes, wir ziehen die erste Kugel, den ersten gesetzten Spieler des Samsener Storchencups Masters in diesem Jahr.
Und damit das ist, wissen wir auch jetzt gleich, wer hier starten wird in das morgige Turnier.
Maximilian Zerwinski, die Gurke, wird der erste Spieler sein, der beim Samsener Storchencup aufläuft. Und er spielt gegen einen ungesetzten
Max Zerwinski, Spieler. Einer der Tourcard-Holder, einer von drei neben Arno Merck und Leon Weber. Hat sich 2025 die PDC-Tourkarte geholt und wird spielen gegen
Tim Gulber. Ein Raunen geht durch die Menge. Die erste Partie, Maximilian Zerwinski gegen Tim Gulber.
Tim Gulber, Spitzname The Magnet, steht hier auf meinem schlauen Zettel.
Teilte er sich mal mit Tim Pusi. Zweites Duell. Finn Kuciak wird spielen.
Finn Kuciak hat letztes Jahr sein Super League-Debüt gegeben bei der PDC Europe und wird spielen in Spiel Nummer 2.
Gegen Niklas Wierling.
Ein Bundesligaspieler aus Steinfurt.
Ein Youngster-Duell, beides Spieler im Alter der Development Tour. Das ist auch eine Partie, die könnte ordentlich auf Augenhöhe ablaufen. Partie Nummer 3, Leon Weber.
Leon Weber hat die UK Open sehr stark bestritten, Runde 4 eingezogen. Zuletzt dann gegen Michael Smith dort gespielt. Ich glaube 8-10 am Ende, hat sich sehr gut verkauft.
Und er wird spielen gegen Buntschei Wiglermuk. Die Halle applaudiert. Buntschei, ganz kurzes Handzeichen. Zufrieden, nicht zufrieden? Total zufrieden. Gutes Handzeichen.
Und jetzt wird's interessant in Partie Nummer 4.
Partie Nummer 4 wird angeleitet von Florian Hempel, dem Kölsche Jung, der
Florian
vielleicht
Hempel,
bekannteste Spieler im Feld.
Viermal bei der PDC-WM am Start gewesen, zweimal in Runde 3 eingezogen.
Und er wird spielen gegen Finn Prokop.
Und dazu Finn muss man sagen, dieses Duell gab es ja vor wenigen Wochen bei der PDC Europe Next Gen. Im Finn, Viertelfinale, Finn hat das Spiel gewonnen mit 5-3.
Kurzes Handzeichen. Finn, kurzes Handzeichen. Zufrieden, nicht zufrieden? Gutes Handzeichen, sehr zufrieden. Nächste Partie.
Wir gehen in die untere Turnierhälfte.
Paul Krone, sicherlich einer der absoluten Top-Favoriten hier mit seiner aktuellen Form, die er mitbringt. Spielt gegen Dirn Schleicher.
Interessantes Duell. Dirn Schleicher, wirklich ein großes Talent. Und Paul Krone als Dutch Open-Sieger, als WDF-WM-Achtelfinalist, als Scoring-Maschine wirklich hier.
Und dann haben wir den Titelverteidiger, Nino Pecht. Nino Pecht wird spielen.
In Partie Nummer 6 am morgigen Abend gegen entweder Stephen Krilder oder Magnus Spilker.
Das ist Magnus Spilker. Nino Pecht gegen Magnus Spilker.
Wie ist das bei dir mit dem Handzeichen? Zufrieden, nicht zufrieden? Auch da läuft das gut mit dem Handzeichen. Sehr gut, aber...
Partie Nummer 7, Arno Merck. Einer der Topspieler mit der kürzesten Anreise. Na, vielleicht ist Dragutin sogar noch ein bisschen näher dran.
Amtierender Super League-Sieger Arno Merck aus Peine.
Spielt gegen Markus Schönfelder.
Den Sieger des Rattencups in diesem Jahr in Hameln. Und wir haben noch ein Duell, was natürlich schon feststeht, aber wir machen es natürlich auch juristisch sauber hier.
Der Evergreen kommt zuletzt, Dragutin Horvath.
Genau, Dragutin Horvath sagt... Der Ortsbürgermeister hat ein Heimspiel weil zuerst gezogen, also Heimrecht für Dragutin
Spielt
Horvath.
Gegen Stephen Crampton.
So wäre das beim DFB-Pokal. Also Dragutin Horvath gegen Stephen Crampton. Stephen Crampton zweimal deutscher Jugendmeister.
Ja. Wolfgang, ganz herzlichen Dank für deine Dienste. Auch
Danke.
Du darfst jetzt das Kaltgetränk wieder genießen. Und wir beide sprechen jetzt noch ein bisschen über die Auslosung hier für den Samsener Storchencup, für das Masters. Wir werden auch in wenigen Minuten einmal den Turnierbaum einblenden, dann nochmal den Blick drauf werfen. Kevin, was würdest du sagen, ganz allgemein, wer sind für dich so die Favoriten hier in diesem Turnier?
Paul Krone muss man nennen natürlich als allererstes. Paul Krone spielt unfassbare Darts und... Ja, hat nicht zuletzt jetzt bei den Dutch Open das gezeigt, sondern auch bei der PDC Europe Next Gen. Dort hatte ich ihn auch im Kommentar in einem unfassbaren Spiel gegen Florian Preis. Also der Mann ist schon so ein bisschen über dem Rest aktuell, was die Form auch anbetrifft. Aber wir müssen auch nennen einen Leon Weber als Spieler, der einen deutlich besseren Start ins Jahr 2026 hatte als in das Jahr 2025, nachdem er die Tourkarte geholt hat, war es ja dann doch eher... Ein schleppender Start, aber jetzt sieht das richtig gut aus und das ist für mich auch ein WM-Kandidat in diesem Jahr, also der kann sich qualifizieren.
Leon Weber wird spielen gegen Buntschei Wiglermuk, ist sicherlich auch nicht die allereinfachste Auslosung für ihn, muss direkt reinkommen. Buntschei, der hier sicherlich die Halle hinter sich haben wird, der sich im letzten Jahr auch sehr wohl gefühlt hat hier auf der Bühne. Wir erinnern uns an die No-Look 180. Wie sieht das zum Beispiel aus mit Florian Hempel? Er ist der vielleicht bekannteste Name im Turnierteilnehmerfeld, aber die Form ist nicht ganz an ihrem Peak. Trotzdem hat er noch ein sehr solides Grundniveau, hat mit Finn Prokop aber wirklich vielleicht das schwerste Los der Qualifikanten erwischt.
Es ist ein sensationelles Los, wie ich finde, aus neutraler Sicht einfach dieses Spiel wieder zu erleben, nachdem Hempel gegen Prokop leider nicht im Stream lief bei der Next Gen, deswegen konnte man es sich nicht anschauen, aber das Spiel hat Finn Prokop gewonnen. Also dementsprechend, da haben wir besonders Würze drin und das kann richtig, richtig eng werden, auch hier für den gesetzten Spieler, für den vierfachen WM-Teilnehmer Flo Hempel.
Wenn du dich jetzt auf einen festlegen müsstest... Was sagst du, wer gewinnt das Turnier? Und vielleicht nennst du auch noch einen Dark Horse mit dazu für hier den ganz tiefen Run oder vielleicht sogar für den Titel.
Titel würde ich jetzt einfach sagen, Paul Krone, das ist für mich der logische Call an der Stelle. Und als Dark Horse Nino Pecht gesetzt und hat hier schon richtig gute Darts geworfen. Ja, warum kann es dann nicht wieder die ein oder andere Runde weitergehen? Das fragt er sich auch und dementsprechend, ja... Also traue ich ihm zu, aber wir haben auch hier zum Beispiel einen Dirn Schleicher aus dem Feld der Qualifikanten, finde ich sehr interessant, großes Talent.
Sehr junger Mann.
Buntschei natürlich. Niklas Wirling als Bundesligaspieler, also hier ist auch im Feld der Qualifikanten echt Qualität.
Ich werfe als Siegertipp Leon Weber in den Raum und dann sage ich dir für einen tiefen Run als Outside-Shot... Gehe ich mit Stephen Crampton. Glaube, da könnte vielleicht was gehen.
Was mit Tim Gulber, auch ein guter Spieler, ne? Der kann auch richtig gute Darts werfen. Letztes Jahr auch einer der Top-Favoriten gewesen, hat es dann nicht ganz geschafft, aber ist für mich auch einer, der gefährlich werden kann.
Ja, Generell freue ich mich einfach auf viele packende Duelle. Sicherlich werden wir dann auch in der zweiten Runde, dann auch perspektivisch im Halbfinale, richtige Kracher erleben. Das hat dieses Turnier in sich. Es ist wirklich gut besetzt. Also das könnte auch was auch immer sein. Also Next Gen ist ja sogar noch fast zu tief gegriffen, wenn man sich anschaut, was hier für Partien eben auch entstehen können. Also da kann richtig was drinne stecken. Ich freue mich auf jeden Fall auf tolle Abende hier in Sappenhausen. Und zwei Leute, die sich auch wirklich sehr darauf freuen werden, die wollen wir jetzt noch mal ganz kurz hier ans Mikro bitten, um auch noch mal zwei Sätze von Ihnen zu hören. Machen wir gleich. Wir schauen erst einmal ganz kurz hier auf das Draw, welches mittlerweile eingeblendet ist. Also, jetzt nochmal schwarz auf weiß. Wir haben Max Zerwinski gegen Tim Gulber. Wir haben Finn Kurziak gegen Niklas Wierling, Leon Weber gegen Bunschai Wiglermuck und Florian Hempel gegen Finn Prokop. Das ist schon eine Hälfte des Draws, wo auch ein bisschen was passieren kann.
Vor allen Dingen finde ich da das Feld der umgesetzten Spieler auch echt krass gelost. Also Niklas Wierling gegen Finn Kurziak, auch so ein Spiel. Ne? Ich glaube, das wird für Finn nicht einfach. Also von daher, wir haben lauter Dark Horses hier im Turnier. Also das kann sehr, sehr interessant werden. Und in der unteren Hälfte, ja, Paul Krone natürlich gegen Dien Schleicher, klarer Favorit. Aber also das Duell Krone gegen Pecht, Krone gegen Spilker, egal wer es wird, da wird die Halle dann natürlich auch schon zu dann späteren Zeitpunkt noch richtig brennen, ne, wenn es da zu so einem Duell zwischen einem Spieler aus der Region und einem der Top-Leute im deutschen Darts kommt.
Dann haben wir noch unten mit dabei Arno Merck gegen Markus Schönfelder und Dragutin Horvath gegen Stephen Crampton. Wenn man jetzt so drauf schaut, vielleicht gar nicht so ein schlechtes Draw für Arno, oder?
Ja, stimmt. Arno dann gegen Dragutin wäre dann auch ein interessantes Line-up. Und ja, für Arno würde es dann in einem möglichen Halbfinale gegen Paul Krone gehen, wenn wir jetzt mal so das Ganze weiterspinnen. Also ja, ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das habe ich jetzt schon deutlich gemacht mehrfach. Aber es ist so dieses klassische Auslosungsgelaber, muss man ja sagen. Wir hoffen, wir haben es trotzdem halbwegs erträglich gestartet und es gemacht für euch. Und am Ende wollen wir jetzt auch noch mit zwei Spielern eben, wie schon angekündigt, sprechen. Und wir holen sie jetzt einfach, würde ich sagen, gleichzeitig auf die Bühne. Und zwar Finn Prokop, Bunschai Wiglermuck, kommt gerne hierher.
Kommt gerne hier zwischen uns.
Kommt in die Mitte hier.
Ihr beide. Finn, ich fange mit dir an. Ihr habt beide wahnsinnig interessante Duelle erwischt. Ich fange trotzdem mit dir an, weil es mich wirklich interessiert. Also, jetzt nochmal, nur mit Handzeichen. Nein, jetzt nochmal etwas ausführlicher. Was sagst du zu deiner Auslosung gegen Florian Hempel?
Ja, also ich glaube, es hilft mir schon mal, dass ich gegen den gewonnen habe, ehrlich gesagt. War halt klar, dass es ein Brecher wird halt kommen, ne, so bei der Auslosung. Aber ich spiele gut momentan. Ich traue mir das zu gewinnen auf jeden Fall, egal gegen wen. Und ja, schauen wir einfach mal, ne, was passiert. Ich bin froh, dass ich nicht das erste Spiel habe. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber ja, ich denke, wird auch vom Niveau her auf jeden Fall eins der höherklassigen Spiele in der ersten Runde.
Bunschai, wie sieht's bei dir aus? Du spielst gegen Leon Weber, also gegen einen Tourcard-Holder. Hattest du jetzt irgendwie einen Wunsch los? Wolltest du irgendwen vermeiden? Wie hast du jetzt erstmal auf die Auslosung geblickt im Vorfeld und wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Gegner?
Im Vorfeld natürlich bin ich zufrieden mit dem Gegner, aber ich wollte eigentlich gegen Florian Hempel spielen, da der auch sehr schön emotional sein kann, so wie ich beim Spielen, vielleicht ein bisschen Show veranstalten für die Zuschauer.
No Look 180?
Vielleicht, ja. Grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Vielleicht könnte ich vielleicht schon schlagen, aber sonst spiele ich auch zurzeit gute Darts. Vielleicht nicht so wie die Spieler in meinen Teams, aber vielleicht gewinne ich das auch, das Ding.
Finn, du hast das letzte Jahr miterlebt, du bist dieses Jahr wieder mit dabei. Du hast also so ein bisschen auch das Wachstum hier des Samsener Storchencups miterlebt. Was sagst du zu dieser Veränderung? Ist ja nicht normal, dass man so ein Event hier eben auch lokal auf die Beine stellt.
Ja, also ich sage immer, es gibt hier in der Region auf jeden Fall nichts Vergleichbares so. Und ich fand den Schritt sehr mutig, aber auch sehr gut, das auf zwei Tage zu splitten quasi. Und war dann aber auch wirklich sehr überrascht, was man dann doch für Brechernamen hier quasi hergelotst hat. Aber ja, also ich freue mich wirklich sehr auf die Veranstaltung, seitdem ich mich qualifiziert habe. Und ja, es ist alles angerichtet auf jeden Fall für zwei klasse Turniere.
Bunschai, was hat dir das bedeutet, diese Qualifikation auch für den Freitag geschafft zu haben? Wir haben es eben angesprochen, du bist der Einzige mit Doppelbelastung.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt da durchkomme, dass ich überhaupt so mich gesteigert habe beim letzten Spiel gegen, ich weiß nicht, Vorfeld, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber der hat auch 10. der war auf jeden Fall ziemlich gut. Dann habe ich halt mein Spitzenspiel wie immer durchgespielt. Also nicht immer, aber oft mal so ein Schlenker, wie so 80. Das ging dann gut durch. Ja.
Und welchen Faktor, welchen Anteil an deinem... Welchen Anteil macht auch das Publikum aus? Also wenn du da vielleicht morgen die große Sensation schaffen willst, was brauchst du da auch vielleicht von deinen Leuten?
Auf jeden Fall jede Menge Emotionen. Ich werde alles geben. Ich werde auf jeden Fall alles zeigen, was ich kann gegen Leon Weber. Und natürlich brauche ich die Unterstützung von den ganzen Sammerhausener, Elbringsener, lokalen Leute natürlich. Ich bin auf jeden Fall sehr heiß drauf.
Vielen Dank euch, Finn und Buntschei. Dankeschön.
Danke.
Ja, Kevin, ich glaube, wir haben es zu Genüge gehört. Die Jungs sind heiß, wir sind heiß. Und an dieser Stelle werden auch wir uns dann verabschieden. Das war unser Live-Podcast in diesem Jahr. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für euer zahlreiches Erscheinen, für eure Teilnahme hier an Mentimeter, für eure Geduld, für diesen wunderbaren Abend. Und ich würde mal sagen, das Schlusswort jetzt hier als allerletztes für diesen Podcast, das gebührt dir.
Ja, danke auch von meiner Seite. Zweites Jahr in Folge jetzt hier den Samsener Storchencup eingeläutet zu haben, eröffnet zu haben, wenn man so will, dieses mehrtägige Event. Das bedeutet mir, das bedeutet uns sehr viel. Und ja, wir freuen uns jetzt dann auch diese zwei weiteren Tage mit begleiten zu können, da hinten im Geräteraum das Ganze zu kommentieren. Wir werden immer mal wieder raussneaken, um natürlich auch 100% der Atmosphäre dieser besonderen Atmosphäre.
Und eine
Atmosphäre.
Currywurst zu ergattern.
Und eine Currywurst zu ergattern, so wichtig natürlich, die Mantaplatte hier, ne? Auch noch zu stabilen Preisen. Also hier passt es einfach und dementsprechend freuen wir uns jetzt hier auf ein gelungenes Wochenende, würde ich sagen.
Dann bis morgen. Vielen Dank.
Danke.